Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Was macht eigentlich einen Weltmeister aus? Ist es Talent? Ist es Disziplin? Ist es Teamgeist? Oder ist es etwas viel Tieferes? Eine Haltung, die überall Wirkung entfaltet, auch weit über den Sport hinaus. Hallo und herzlich willkommen in der Sparrings Lounge für Entscheider. Mein Name ist Tobias Bobka und heute habe ich einen Gast dabei, dessen Energie und Haltung Führungskräfte sofort mitreißt. So viel kann ich vorab versprechen. Er ist Weltmeister, er ist mehrfacher Deutscher Meister und Champions League-Sieger. Und er ist ein Mensch, der weiß, wie Spitzenleistung entsteht. Unter Druck, im Team, im echten Leben. Ich spreche heute mit Dominik Klein darüber, wie sich die Prinzipien des Spitzensports 1:1 auf moderne Führung übertragen lassen. Wie entsteht Teamgeist? Wie belebt man in Krisen Menschen und macht vor allen Dingen Unternehmen handlungsfähig? Und was unterscheidet ein gutes Team von einem Team, das Geschichte schreibt? Ich verspreche Ihnen eins, diese Folge wird Ihre Sicht auf Leadership gänzlich verändern. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Der heutige Titel der Podcast-Folge lautet Siegermentalität im Business. Die Leadership-Erfolgsformel von Handballweltmeister Dominik Klein. Und damit herzlich willkommen, lieber Dominik.
Servus. Dankeschön für die schönen Worte zu Beginn.
Ja, ich freue mich sehr auf das Interview. Genauso wie in der Ankündigung logischerweise unsere Zuschauer. Und deswegen lass uns auch direkt einsteigen mit ein paar spannenden Fragen, die uns auch von Zuschauerseite gestellt worden sind. Zum einen interessiert natürlich Zuhörer so ein bisschen, welche Karriereerfahrung hat denn deine Sicht auf Erfolg und Leadership so ein bisschen mehr geprägt als normal? Wo sagst du, das hat ganz besonders viel ausgemacht bei dir?
Also ich komme ja gerne immer über die Werte, die man im Sport erlebt. Und das ist erstens mal das Elternhaus, was einem die natürlich ja. in der Erziehung mitgibt. Daher muss ich immer sagen, Dankbarkeit, Wertschätzung, sind, glaube ich, die Themen, die ich an allererster Stelle sehe. Wir kommen ja später noch auf Team und Teamgeist und Teamerfolg. Was macht das eigentlich aus, ein Teil eines Mannschaftserfolges zu sein? Ja. Aber wenn du mich so fragst, lasse ich immer gerne das raus, was mir in den Kopf strömt. Und das wird auch so die ganzen nächsten Fragen so sein. Ich lasse gerne mein Bauchgefühl auch mit einfließen, bei Entscheidungen zu treffen, aber auch bei Fragen, die mir gestellt werden. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch ganz schnell das Gefühl und die Emotionen dabei, was so ein zweiter Wert ist. Also Leidenschaft, Emotionen für etwas, das ist was, was mich durch mein ganzes Leben hin geprägt hat. Familienhaus, Emotionen, Leidenschaft, die würde ich jetzt mal so als erste Antwort auf deine Frage nehmen.
Was hat dich denn eigentlich mehr geformt? Die größten Siege oder die schmerzhaftesten Niederlagen?
In jeder Niederlage steckt irgendwas Gutes. Das musste ich erst lernen, weil ich hasse es natürlich zu verlieren. Also das ist schon von Haus aus so, auch wenn man mit dir das Familienleben eingibt. Ich habe ja einen 6 Jahre älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Also als Sandwich-Kind hat man da die ein oder anderen Spiele zu Hause gespielt.
Das sind schon
ein paar Kartenspiele durch die Gegend geflogen, das kann ich nicht anders sagen. Oder man war auch mal heulend im Zimmer gesessen. Zweifelsohne auch in der Halle hat man natürlich dann in dem Jugendbereich schon die ersten Niederlagen erfahren dürfen. Und da mit umgehen zu können, ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man mal Richtung Profi-Dasein schaut, wo es natürlich auch schmerzhafte Niederlagen gab, ein Champions-League-Finale, was verloren geht. Aber dann wieder zurückzukommen, dann wieder aufzustehen, dann wieder Krone zu richten, um das, ich will nicht sagen Comeback Stronger, das war eher bei einer Verletzung der Fall, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Was macht es mit einem Sportler, wenn er mal wirklich 8-10 Monate außer Gefecht gestellt ist? Aber deine Frage ging ja viel mehr auf die Niederlage im Mannschaftssport. Und ich kann sagen, es gibt einen Morgen danach, wo ich wieder aufstehe und wo ich wieder dran arbeite, was ist eigentlich unser Ziel? Was haben wir jetzt aus dieser Niederlage gelernt? Und das ist im Mannschaftssport extrem zu spüren, wie wir das verarbeitet bekommen, wie dann aber auch ein Trainer, ein Leader, ein Kapitän die Mannschaft wieder auf die Spur bringt.
Ja, das ist richtig angesprochen. Also ist der Kapitän spielt ja auch eine besondere Rolle in dem Fall. Ne? So ein bisschen der Anführer.
Der Kapitän ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Moment oder auch eine entscheidende Person in dem Fall, ein Team zu führen. Und diese Frage könnte man ja auch ins Business umstellen. Wer ist denn bei euch im Team der Kapitän? Wer ist denn der Konnektor zwischen Mannschaft und Trainer,
ja,
zwischen Mannschaft und Geschäftsstelle. Und ich finde, einen sehr, sehr großen Part übernimmt ein Kapitän in einer erfolgreichen Mannschaft.
Mhm. Ja, super spannender Transfer auf jeden Fall. Wie hast du denn gelernt, weil wir es gerade schon davon hatten, mit so maximalem Druck umzugehen? Kann man sich ja vorstellen, gerade sowas wie ein Champions-League-Finale, WM-Finale, wo man denkt so, jetzt bist du kurz davor, den größten Triumph deines Lebens zu erreichen. Und dann klappt's. Du hast ja wahrscheinlich auch Gedanken gehabt, so was passiert, wenn es nicht klappt, kurz vor, ein Tor macht den Unterschied. Wie geht man mit sowas um dann in dem Moment?
Ich habe immer gesagt, die besten Spiele habe ich dann gemacht, wenn ich im Tunnel war, wenn man nichts drumherum mitgekriegt hat, wie viele, ja, Fans sind irgendwie in der Halle, wie viel. Und dieses Thema Druck ist eigentlich natürlich eine sehr häufig gestellte Frage. Mhm. Ich finde, wenn du beim THW Kiel, da wo ich ja spielen, mhm, dürfte, beim FC Bayern des Handballs, beim besten Verein der Welt, da unterschreibst du und weißt, am Ende des Jahres musst du einen neuen Titel auf dem Briefbogen stehen haben. Das heißt, die Erwartungshaltung an dich ist schon gegeben, weil, mhm, du ein Spieler des THW Kiels bist, um am Ende Deutscher Meister, Pokalsieger oder Champions-League-Sieger zu werden. Das, mhm, heißt, dieser Druck war eigentlich gar nicht zu spüren, wenn ich ehrlich bin, auch bei Finals nicht, sondern du bist ja als Mannschaft auf einem Weg, den du gehst. Du bist gut vorbereitet, du bist, mhm, Motivation brauchen wir nicht sprechen, weil das als mannschaftsdienlicher Spieler oder als Mannschaft generell hast du jetzt das Ziel zu erreichen, dieses Finale zu gewinnen. Und wenn ich ehrlich bin, war das nie so das, ich hatte nie den Druck gespürt, sondern wir sind als Mannschaft da raus und wussten, wer wir sind, weil ein gewisses Selbstbewusstsein, mhm, erarbeitest du dir ja auch. Mhm. Und das war eigentlich viel mehr in den Flow zu kommen. Also das war die Aufgabe, jetzt in ein gutes Abwehrverhalten zu kommen, dass da nichts anbrennt, dann einen, mhm, schnellen Gegenstoß zu laufen und so weiter. Da kommst du eigentlich viel mehr auf die Spielsituationen zu sprechen, als dass du dich hemmst, darüber nachzudenken, was passiert dort mit der Niederlage. Also das war einfach nicht vorhanden. Du gehst einfach raus und willst dieses Spiel gewinnen.
Macht das auch den Unterschied, dass wenn du dich zu sehr damit beschäftigen würdest, dass das auch den Kopf vernebelt in dem Moment?
Absolut, weil das ist ja genau, das sind die Prozentpunkte, die du verlierst und die dir fehlen, ja, wenn du dich genau mit sowas im Vorfeld dann auch sogar beschäftigst. Also ich habe, mhm, ja sogar noch, da könnte man ja auch nochmal eine Frage draus stricken, ein Performance-Coaching mir selber an die Hand gelegt. Also trotz, dass ich Mannschaftssportler bin, habe ich mir jemand externe Hilfe an meine Seite geholt, um mit jemand genau darüber zu arbeiten, wie bringe ich mich denn eigentlich in einen guten Zustand, um performen zu können.
Ja.
Und das macht unglaublich Spaß, darüber zu sprechen, weil jemanden an seine Seite zu holen, um selber noch besser zu werden, um dann dein Team mit, du als Teammitglied performen kann. Mhm. Das macht unglaublich viel Spaß.
Ist ja auch ein toller Transfer, wenn wir jetzt gerade mal an die Geschäftsführer, die in großen Teilen zuhören, auch mal zu denken, da ist ja oftmals auch so ein bisschen die Hürde da, hole ich mir jetzt jemanden von außen rein, mhm, der mein Team oder der mich sogar selber begleitet, aber du hast gerade eine tolle Analogie gebracht genau dazu, ne, um das rüberzubringen.
Aber die Selbstreflexion ist ja das Entscheidende. Natürlich habe ich als mir auch mein Management, auch mein engeres Umfeld bei einem, ich sage jetzt mal Karriereknick, also 2009, 2010, die Saison, die lief bei mir nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, und hat dann aber auch die Quittung bekommen, indem ich nicht nominiert wurde für eine Europameisterschaft. Mhm. Damals Heiner Brand, Bundestrainer, hat dann damals dir gesagt, nee, ich gehe mit den anderen zwei ins Rennen auf Linksaußen. Aber im Vorfeld, die letzten Monate davor, habe ich immer so den Hieb, den Seitenhieb bekommen, hey du, geh doch mal da, ich habe da einen Mentaltrainer für dich.
Ja.
Mentaltrainer brauche ich nicht. Wir Männer sowieso nicht.
Ja,
wir sind die Besten, wir können eh alles selber.
Ja.
Aber dann, Thema Selbstreflexion kommt dann erst, wenn du es gesagt bekommst, dass du es eben nicht bei der Europameisterschaft dabei bist. Also ich hatte nach der Nicht-Nominierung die Selbstreflexion zu sagen, ach, gib mir mal die Nummer, ich rufe den mal an.
Mhm.
Und genau der Moment war das Beste, was mir in meiner Karriere am Ende passieren konnte. Von 2010 bis 2018, ab da, zusammen mit dem Jürgen Boss als meinen Performance-Coach an der Seite, nach vorne zu gehen. Um immer die Frage zu stellen, wie bringe ich mich in einen guten Zustand?
Mhm.
Und ich würde es gerne noch ein bisschen ausholen, wenn ich darf.
Bitte.
Wir sitzen ja hier gerade, die Zuhörer sehen uns ja quasi nicht, aber den können wir jetzt mal erzählen. Wir sind hier an einem viereckigen Tisch. Damals habe ich den Jürgen Boss, Mentaltrainer, den ich quasi dann angerufen habe, können wir uns treffen.
Haben wir uns an einem runden Tisch getroffen bei meinem Management in Heidelberg in einem Glasbüro. Die Mitarbeiter haben draußen ganz normal gearbeitet und wussten, da treffen sich jetzt zwei, die haben sich vorher noch nie gesehen.
Ja.
So, dann sitze ich dem Jürgen gegenüber und du spielst jetzt mal bitte den Jürgen,
ja,
okay?
Ja.
Und stellst mir nur eine einzige Frage. Du darfst nichts anderes fragen, außer, wie fühlt sich's an?
Wie fühlt sich's denn an?
Dann haben wir uns getroffen und dann stellt der Jürgen als erstes nicht, stellt sich nicht vor und sagt, hallo, wer bist du, Smalltalk, sondern nur eine Frage, nämlich,
wie fühlt sich's an?
Also, ja, wie meinst du das, fühlt sich an? Also, ja, wenn ich in der Halle stehe und trainiere und Handball spiele und so, meinst du das?
Nee. Wie fühlt es sich an?
Ja, da hab ich gedacht, was ist denn das für ein Typ? Also der stellt mir nur eine Frage, wo wollen wir denn jetzt hier hin? Also, du meinst vielleicht, ja, wenn man Ostseehalle, 10.000 Zuschauer und dann so aufläuft und so.
Wie fühlt es sich an?
Da hab ich gedacht, okay, also wenn ich ein Tor mache und mit den Fans jubel und so.
Nee, wie fühlt es sich an?
Dann hat er mir in 2,5 Minuten nur diese Frage gestellt, bis ich irgendwann zu ihm gesagt habe, weißt du was, leck mich am Arsch. Habe ich mich aufgestellt, habe den Stuhl nach hinten geschoben, habe mich vor den hingestellt und habe gesagt, wenn ich in der Abwehr stehe, dann bin ich parat, dann bin ich bereit, dann kann ich den Ball klauen, dann kann ich den Stürmer voll rausholen, dann kann ich meinem Nebenmann helfen. Da brennt es hier an meiner Seite, da bin ich aktiv.
Ja.
So stand ich vor dem, also ihr Zuhörer, ihr müsst jetzt wissen, ich stehe gerade maximal genau in dieser Position, in dieser Abwehrhaltung vor ihm. Ich habe ihm gezeigt, wie meine Arme brennen, wie meine Beine brennen. Was hat der jetzt geschafft? Was hat er geschafft?
In Bewegung und Emotion zu kriegen, in Leidenschaft.
Der hat mir genau das rausgeholt, was es mir ausmacht, Handball zu spielen. Was macht das für mich aus? Nicht das Tore werfen, nicht die Zuschauer, nicht das Training mit der Mannschaft. Nee, Abwehr spielen, selbst aktiv zu sein, mal einen Stürmer voll, mal einen Ball zu klauen. Das war meine Leidenschaft, warum ich Handball spiele. Und das habe ich dem so gezeigt. Du musst dir vorstellen, Glasbüro, die Mitarbeiter haben sich gedacht,
was geht jetzt ab? Der schlägt den Glas.
Was haben die sich denn eingeworfen da heute? 2,5 Minuten, nachdem wir uns getroffen haben, habe ich mich so vor den Jürgen hingestellt. Und ich sage dir, das war der beste Moment in meiner Handballzeit. Warum? Weil ich jetzt wusste, in einer gewissen Form, alles was war, Karriere, Knick und Gedanken, wie auch immer, habe ich ihm gezeigt, was es eigentlich für mich ausmacht, in einen guten Zustand zu kommen. Und das war der Knackpunkt für die kommenden Jahre, wie ich auf lange Sicht dann auch wieder dahin gekommen bin, wo ich war, vor diesem Tal der Karriere. Und wir haben ab dem Zeitpunkt 2000, wo wir uns getroffen haben, bis zum letzten Spiel der Karriere, vor jedem Spiel miteinander telefoniert.
Wahnsinn.
Also, wenn der im Ausland irgendwo in Timbuktu im Urlaub war und ich in Nantes, wo ich ja dann in Frankreich damals auch noch gespielt habe, irgendwie vor einem Spiel irgendeine Idee hatte, was loszuwerden, haben wir es geschafft zu telefonieren. Und wenn nicht, dann gab es mal eine Sprachnotiz, weil es ging in den Gesprächen immer nur um eins, sich in einen guten Zustand bringen. Und wie schafft man das? Unsere Zusammenarbeit hat nur damit zu tun gehabt, eigentlich darüber zu sprechen. Kommunikation.
Ja.
Weil das, was mich beschäftigt hat vor einem Spiel, musste ich irgendwo loslassen oder wollte ich irgendwo loslassen, um es rauszulassen. Um dann auch wieder zu sagen, ah ja, ich habe mir die Lösung gerade selber gesagt. Ganz viele Telefonate am Anfang unserer Zusammenarbeit haben so aufgehört, indem ich gesagt habe, Jürgen, ich habe es mir gerade selber gesagt, tschüss. Das war verrückt.
Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Also so ein bisschen die Anleitung, in sich selbst reinzuhorchen auch, ne?
Es war,
Dinge für sich
wahrzunehmen. Also da könnten wir jetzt stundenlang Geschichten erzählen, wie das funktioniert hat. Und deswegen bin ich super dankbar, Ihnen da über den Weg gelaufen zu sein und mit Jürgen so einen tollen Partner an der Seite zu haben, der auch nie wusste, was kommt. Weißt du, der hatte einfach nur gewusst, 2 Stunden vor dem Spiel, alle 3 Tage ruft mich einer an. Und der hat einfach zugehört und vielleicht dann mal eine passende Frage gestellt. Und auf einmal antworte ich auf diese Frage und sag mir irgendwann die Lösung selber.
Ja.
Weil jeder hat ja, das ist ja ein individueller Weg. Ja, was gibt's für, bei Sportlern vor allem, hier haben wir noch nie gewonnen.
Also, wenn man nach Lemgo fährt in die Halle und da Carsten Lichtlein im Tor steht, das ist ein Torwart, der die meisten Bundesligaspiele hat, so, dann habe ich mich als Außen immer dann so wo unwohl gefühlt, ah, der kennt mich aus der Nationalmannschaft und weißt du, solche,
der weiß, wie ich funktioniere.
Der weiß, der kennt mein Wurfbild. Sowas loszuwerden vor einem Spiel, im Gespräch, im Telefonat mit dem Jürgen, dann sagt er, ja, aber was ist denn dann dein, was würdest du denn jetzt anders machen wollen? Naja, aber der Carsten Lichtlein, der ist immer so groß und hat so XXL-Pullis an und Farbe von einem Torwart, weißt du, Deuter-Pullover sind immer so. Das waren alles in meinem Kopf. Da könnte man sagen, was hast du denn für Gedanken im Kopf? Aber es geht ja darum, die zu verarbeiten und die dann loszulassen, bis dann das Spiel beginnt. Und weißt du, was er mir damals gesagt hat? Gerade bei dem Beispiel mit Carsten Lichtlein und Torwart. Du gehst heute nach Lemgo in die Halle und guckst, welche Farbe das Tornetz hat. Dann habe ich ihn gefragt, wie meinst du das? Ja, und du guckst noch, wie es geknöpft ist.
Fokus verlenken.
Genau. Ja. Es geht da rein, wo geht dein Fokus hin? Ja,
total.
Und das war geil. Da könnte ich dir, also du kannst dir vorstellen, zwischen 2010 und 2018 kommen zig Geschichten dazu, die da entstanden sind. Und das war einfach sensationell.
Glaube ich total. Das ist auch, also ich finde gerade auch für unsere Zuhörer super spannend, weil die kennen ja Situationen aus dem Business genauso, wo sich so anfühlt. Also wo du überlegst, wie komme ich jetzt an meinen Mitarbeiter wieder ran? Der hat vielleicht nicht die Glückssträhne, die er sich erwünscht hat. Wie kommt der aus dem Tal wieder raus? Wie kann ich den aufwecken? Wie kann ich den wegkriegen von, die Welt ist so schlecht und alles ist gerade schwierig und die Wirtschaft bricht so und so zusammen und die aus diesem Tal der Tränen wieder rauszukriegen und denen zu sagen, ja Moment, aber nur weil es an der Ecke schlecht ist, ist es ja woanders vielleicht sonnig. So wie auf der Erde auch. Du hast auf der einen Seite Schnee und ein paar tausend Kilometer weiter hast du herrlichen Sonnenschein und jeder fragt sich so, wieso kommst du nicht hierher? Mhm. Ja, also das sind ja auch oftmals so Dinge, lenkt den Fokus in die richtige Richtung und auf einmal merkst du, es passiert mit dir was. Ne? Mhm. Deswegen finde ich diese Analogie so schön. Ich hoffe, es wirkt auf den einen oder anderen so ein bisschen und gibt so einen kleinen positiven Schatten, um auch mal zu überlegen, genau solche Dinge in die eigene Teamarbeit, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung mit einfließen zu lassen.
Und ich würde gerne noch eins ergänzen, bitte? Weil jetzt viele dann mich auch immer gefragt haben, sag mal, bist du so Banane in der Birne, dass du jedes Mal mit dem telefonieren musst? Weißt du, brauchst du das vor jedem Spiel? Musste ich mich erstmal mit der Frage beschäftigen, um dann darauf zu antworten, es ist ja nicht immer nur alles. Alles negativ, was ich vor einem Spiel denke, sondern es kann ja auch genauso gut sein, dass ich dem Jürgen vor einem Spiel sage, ey, ich bin geil drauf. Heute passiert hier gar nichts. Auf meiner Seite Abwehr, lass die Welle weiter schweben. Weil das ganz viele Telefonate haben auch nur ein ganz kurzes Format gehabt, zu sagen, hey, auch mal jemanden sagen zu können, wie du gut vorbereitet bist, wie du Vollgas in das Spiel reingehst, wie du Freude hast, heute performen zu wollen. Auch das lassen wir ja gar nicht los. Wir gehen immer nur eigentlich damit umher, zu sagen, da zwickt es mir und da. Nee, auch mal jemanden sagen zu können, auch jemanden externen, der dann vielleicht dir ein normales Feedback, alles klar, viel Spaß, lass es raus. Das gehört auch dazu. Selbst im Nachgang eines Spiels, auch noch eine schöne Analogie, finde ich, was wir in Deutschland wirklich vermissen lassen, auch mal zu sagen, ey, heute habe ich 3 von 3 gemacht. Richtig geil. Heute habe ich richtig 3 Tore dem Carsten Lichtlein, habe ich am Ende über den Schädel gedonnert oder mal einen Dreher versucht. Ja. Wem sagst du das? Zu Hause machst du das sowieso nicht. Deine Frau, die selber Nationalspielerin war, die würde dann sagen, ja, aber da in der 58. Minute, da hast du da noch den Abwehrfehler gehabt.
Kritischer Blick.
Überspitzt gesagt. Ja, klar. Aber wem sage ich denn auch mal so, das, was mir heute gut gelungen ist, das machen wir viel zu wenig.
Ja.
Und dieses, ich habe den Hashtag dafür so ein bisschen kreiert, lass mal wieder abklatschen. Ja, mal sich mal selber aus der Sportanalogie mal zu sagen, hey, was ein geiles Spiel. Machen wir ja im Sport generell. Ja, du klatschst dich ab nach dem Tor, du baust dich auch auf. Wenn du mal am Tor vorbeigeworfen bist, kommt dein Nebenspieler und sagt, komm, nächster. Ja, gibt's wieder einen Klaps
ein paar Minuten ist die nächste
auf die Schulter und dann geht's wieder weiter. Und diesen Hashtag, der hat sich bei mir so eingebrannt, den nehme ich auch heute tatsächlich in Vorträgen bei Unternehmen immer mal wieder mit rein, zu sagen, so, was haben wir denn eigentlich geschafft schon? Guck, lass uns mal gegenseitig da nebenan mal abklatschen, da ist eine Stimmung im Raum. Das ist richtig geil.
Glaube ich total. Erinnere mich gerade so an ein Bild, ich war letztens bei einem Vortrag, da ging es um das Thema Motivation und da haben wir aufzeichnen lassen über Graphic Recording, so die Stimmung und das, was das Team bis jetzt bewegt hat und Co. Wenn du siehst in Bildern, was das an Emotionen bei den Menschen auslöst, wenn sie es visualisieren vor ihrem eigenen Auge und auf einmal merken so, wow, das haben wir alles, ja stimmt, das sind uns gar nicht mehr so bewusst. Also wenn wir das geschafft haben, ja, dann kommen wir durch das, was jetzt kommt, ja, eigentlich problemlos durch. Worüber machen wir uns eigentlich gerade Gedanken? Das, was du ja zu Recht aussagst. So. Du hast eine innere mentale Stärke, die musst du manchmal wiederentdecken. Ja, oder auch manchmal einfach darauf hingewiesen werden und sagen, ja, aber worum machst du dir Gedanken? Du hast hunderte Spiele vorher auch schon erfolgreich gemacht. Also warum sollst du jetzt nur, weil einmal was nicht geklappt hat, das beim nächsten Mal nicht wieder klappen können?
Und das ist ja genau der Punkt, den man vielleicht im Unternehmenskontext seltener hat.
Ja.
Weil wir haben jeden dritten Tag ein Spiel. Wir haben jeden Tag Training. Wir können uns selbst reflektieren oder du kriegst ein Feedback von deinem Trainer.
Videoanalyse, was auch immer.
Du kriegst ein Spiel vor 10.000 Zuschauern, das gewinnst oder verlierst, hast wieder ein Feedback. Und haben wir ja als Sportler jeden dritten Tag. Ja. Aber das ist doch mal ins Unternehmenskontext zu bauen und zu sagen, wo bauen wir uns denn auch mal kleine Ziele? Wo lassen wir uns denn mal abfeiern, wenn einer einen Auftrag an Land gezogen hat? Mhm. Oder wenn der selbst der Azubi am Ende mal vor der versammelten Mannschaft sprechen kann, dass ihm das erste Lehrjahr super funktioniert hat, dass er sich wohlfühlt. Ja. Ja, dann klatschen wir mit dem mal ab. Wie geil, da kriege ich gerade Gänsehaut übrigens, wenn ich überlege, was das eigentlich mit einem ausmacht, dass man als Team dann sich auch zwischendurch immer mal wieder abfeiern kann.
Ja, absolut. Aber das sind genau diese Transfers, die man auch als Unternehmer und Geschäftsführer sich immer wieder mal bewusst machen sollte. Man kann vom Profisport verdammt viel lernen.
Oh, ja.
Von, ich sag mal, ganz vielen Gewohnheiten, guten Dingen, die man einfach mal rübernehmen kann, sagen kann, wie kann ich das vielleicht auch bei mir selber mal integrieren? Aber da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu. Was würdest du denn sagen, was können Unternehmen vom Teamzusammenhalt im Spitzensport lernen?
Naja, der Teamerfolg bei uns, wenn ich jetzt mal auf die Zeit eingehe, wo der THW Kiel wirklich die erfolgreichste Mannschaft war, die es in Europa oder auf der Welt gab, weil wir hatten ja mal so eine krasse Saison 2012, haben wir eine Saison 68-0 gespielt. Genau. Also 68-0, 34 Spieltage Hin- und Rückspiel gewonnen. Dazu noch Champions League-Sieger und noch Pokalsieger. Also das Triple und eine perfekte Saison. Was hat dieses Team damals ausgezeichnet? Für mich gibt es so Erfolgsfaktoren, die ich immer wieder aufnehme, die unser Team damals ausgezeichnet hat. Und ganz oben, wenn ich das immer so als weiße Folie dann zeige, steht für mich der Respekt. Mhm. Der Respekt untereinander. Überhaupt erstmal ist die Grundlage von allem, wie du als Mannschaftserfolg funktionieren kannst. Damit will ich sagen, dass egal, ob ich Weltmeister, Olympiasieger oder aber auch Zweitligaspieler oder Nachwuchsathlet, wir hatten eine gewisse Ebene, auf der man im Training respektvoll miteinander umgegangen ist. Und wir hatten auch so eine gewisse, in dem Fall auch so eine typische Ämtervergabe. Also wir haben eigene Verantwortlichkeiten im Team. Das kennt man aus dem Mannschaftssport. Der eine ist Fußballwart, Harzwart, Bierwart, Geschenkewart. Und so hat jeder seine Aufgabe verantwortet in der Mannschaft und ist auch dafür in Verantwortung getreten, dass das auch Teile sein müssen, um einen mannschaftlichen Erfolg zu haben. Mhm. So, das gehört für mich in dieses Thema Respekt untereinander.
Ja.
Jetzt kommen wir aber links auf den Kapitän. Genau dieser Kapitän hat diesen Respekt untereinander zu leiten und hat auch diese Stärke im Team, den er vom Vertrauensvorschuss, den er auch vom Trainer bekommt. Also unser Kapitän hat immer gewusst, wer passt als Neuzugang zum Beispiel in die Mannschaft. Also der Trainer hat zum Beispiel den Kapitän gefragt, passt da jetzt, wir überlegen uns den und den Spieler vielleicht ins Team zu holen für die nächste Saison, passt das? Wir hatten zum Beispiel auch die Gegenseite, ja, der Flurfunk oder auf dem Physiozimmer, da hat der Kapitän auch immer das Gespür gehabt, was passt denn vielleicht gerade nicht in der Mannschaft, was muss ich transportieren zum Trainer.
Ja.
So, für mich ist das geht für mich alles in die Zahl ein, in dieses Thema Respekt. Mhm. Parallel dazu finde ich immer, dass dieses Motivation und Willenbild, dieses Motivationsbild und den Wille ist für mich so ein Zusammenhang, wie wir als Mannschaft funktioniert haben. Du hast mich vorhin gefragt, wie das ist, immer wieder gewinnen zu können, immer wieder Titel zu holen. Das Motivationsbild für uns war, auf dem Rathausbalkon in Kiel zu stehen, am Ende einer Saison und vor 20.000 Zuschauern und Fans einen Pokal zu feiern.
Ja.
Das war unser Bild. Und nicht, also das eine ganze Saison so zu schaffen, dass das Zielbild am Ende für uns ist, mit dem Autokorso auf dem Rathausbalkon zu kommen, um mindestens einen Pokal irgendwie den Fans zu präsentieren. Das war so der Wille, für was wir das eigentlich alles gemacht haben. Und da könnte ich jetzt natürlich noch auf Emotionen und Leidenschaft eingehen, ja, was so auch Erfolgsfaktoren, ja, für mich aus einer Mannschaft sind. Aber das war so die Diagonale, die ich auf meiner Präsentationsfolie gerade so vor Augen habe.
Ja.
Um mal einen Teil dessen rauszunehmen. Dass wir über Disziplin und Regeln in einem Mannschaftserfolg reden, dass es den Mannschaftskatalog gibt, den klassischen.
Ja.
Was stand früher bei euch auf dem Mannschaftskatalog als oberste Einheit?
Wir sind ein Team, wir halten zusammen, sowas in der Art, ich muss gerade überlegen, wüsste ich es gar nicht
mehr. Aber auf diese Mannschaftskasse, ja, also wenn ich jetzt von Regeln und Disziplin spreche, gibt es ja meistens immer oben zu spät kommen. Oder falsche Klamotten angezogen. Ich kann dir sagen, unser Mannschaftskatalog war 4 Seiten lang. Da kamst du nicht zu spät, wenn die erste Minute 50 Euro kostet.
Stimmt.
Und jede weitere 25. Also auch das ist immer so ein, wie will eine Mannschaft funktionieren, die so viele verschiedene Charaktere hat? Es braucht gewisse Regeln,
ja,
die einzuhalten sind. Weil wenn um 9 Uhr Abfahrt ist zum, ja, Flughafen, dann fährt der Bus um 9 Uhr los.
Ja.
So. Und wenn du dann zu spät kommst, dann musst du dir das Taxi organisieren, dass du hinterher kommst. Überspitzt, ja, gesagt. Das ist alles schon vorgekommen. Aber so ein paar Regeln braucht es auch in einem mannschaftlichen Kontext. Und da gehört nicht nur die klassischen Sachen wie falsche Klamotten an oder zu spät kommen. Da gehört es auch dazu, so gewisse Anstandsregeln zu haben. Mhm. Dass man bei uns gab es zum Beispiel während dem Essen kein Handy.
Ja? Ja.
Wenn das Handy geklingelt oder vibriert hat,
bezahlt.
100 Euro pauschal. Also es gibt natürlich verschiedene Ansichten. Ich kann nur sagen, aus dem Mannschaftskontext, in dem ich die erfolgreichste Zeit des THW Kiels mitbegleitet habe, hat es sich sehr viel danach gerichtet, wie wir als Mannschaft Erfolg hatten.
Finde ich super spannend, weil ja ganz oft die Diskussion auch mit Geschäftsführern, welchen Rahmen brauchst du, welche Business Rules oder welche Verhaltenskodex brauchst du vielleicht auch als Team. Das wird ja oftmals so ein bisschen unter Maßregeln abgetan. Ich bin aber überzeugt davon, genau das, was du sagst, dass es einen Verhaltenskodex braucht, um eben diesen Team-Spirit aufrechtzuerhalten. Weil sonst hast du so jeden Tag Kleinigkeiten, die einen abweichen lassen und irgendwann wird aus dem ursprünglichen Team-Spirit so ein Einzelkämpfercharakter. Mhm. Und da verlierst du halt genau dieses Momentum, das du brauchst, um über so eine lange Saison so viel Erfolg, ich meine, du hast gerade gesagt, zu null, wir reden nicht, ja, dass man mal, dass er überwiegend gut war, sondern durchweg jedes Spiel perfekt gespielt hat. Und das ist was, das kann man aufs Unternehmen meines Erachtens gut übertragen. Um dieses Momentum aufrechtzuerhalten, brauchst du diese Regeln, weil es einen Halt gibt, ein Konstrukt gibt dem Team. Und das auch mal in einem Team zu thematisieren. Sagen, es geht nicht darum, euch Regeln zu geben, euch Maß zu regeln, sondern es geht darum, euch Verhaltensregeln zu geben, die euch eine Stabilität geben als Team, die euch helfen.
Und jetzt sind es ja Regeln, die ich den Mannschaftskatalog angesprochen habe, die jetzt rein auf das Miteinander gehen.
Ja.
Jetzt gehen wir mal vielleicht auch tiefer in das Handball-Dasein. Also auf dem Spielfeld haben wir ja Spielzüge.
Ja.
Überleg mal, da würde jeder anderes machen.
Neu entscheiden.
Anders entscheiden, als was dieser Spielzug die Vorgabe ist. Und wir haben ein Playbook von, lass es 40 Spielzüge sein. So, dann gehört es genauso dazu, dass ein Rückraum rechts, ein Rückraum links sich an diesen Spielzug hält. Dass der Kreisläufer die richtige Sperre an der richtigen Stelle hat.
Mhm.
Würde da, das ist ja auch eine gewisse Regel, die es braucht. Und natürlich gibt es jetzt Trainer, die würden sagen, Tor entschuldigt alles, wenn einer mal aus dem Konzept fällt. Ja, das darf dann auch mal akzeptiert werden von jemandem. Aber ich finde, es gibt Trainer, die lassen das nicht zu, diesen Spruch. Weil ist das jetzt ein kurzfristiger Gedanke, der da reingesprungen ist? Oder wollen wir langfristig eigentlich unseren Spielzug etablieren, dass jeder weiß, wie es funktioniert? Das mag zur damaligen Zeit oder wenn man das jetzt vergleicht mit heute vielleicht ein bisschen anders sein, aber ich kann aus der Zeit, wo ich unter den besten Trainern der Welt trainieren und spielen durfte, gab es diese Form von Taktiken, dass du auch weißt, wie alles funktioniert. Und diese Spieldisziplin auf dem Spielfeld,
ja,
die brauchst du, sonst kannst du nicht so einen Erfolg mit 68-0 Punkten einmal hinkriegen oder jedes Jahr immer aufs Neue zu bestätigen, dass du wieder deutscher Meister wirst.
Kann ich total nachvollziehen. Also ich erlebe das ja ganz häufig, wenn wir Vertriebsteams trainieren, dass das Erste, was wir machen, mit denen A, mal so ein Verhaltenskodex ist und sagen, wie verhalten wir uns in Zukunft als Team? Was ist euch wichtig? Worauf wollt ihr euch stützen? Und was gibt euch auch den Halt in Zukunft und die Disziplin auch? Und zum anderen aber auch das Sales Playbook dahingehend mal auszubauen, zu sagen, was gehört denn eigentlich alles dazu und wie spielen wir? Damit nicht jeder sein eigenes Spiel spielt. Damit nicht der eine meint, da muss die Rabatte so geben und der nächste sagt, aber ich gebe gar keine Rabatte und der dritte sagt, ich mache wieder ein ganz anderes Spielfeld. Weil ich glaube, wenn du einheitlich auftrittst, ohne deine Persönlichkeit zu verändern, sondern einfach nur dich auf gemeinsame Spielregeln committest, dann hat es einfach ein riesen Momentum nach vorne, weil du als Organisation anders wahrgenommen wirst als Unternehmen.
Voll.
Und das bestätigt genau das, was du auch sagst als Team. Das ist ja genau das Gleiche. Du wirst ja als Mannschaft draußen wahrgenommen. Auch die Fans merken das doch.
Natürlich. Also zwei Sachen. Eine noch, auf diesen Spielzug zu gehen. Es gibt ja auch mal Ausfälle und Verletzungen in der Mannschaft.
Ja.
Das heißt, ich brauche ja auch die Wissbegierigkeit, dem Trainer zuzuhören, wenn ich auf links außen war.
Ja, klar.
Mal zu wissen, wie ist das eigentlich auf der Spielmacherposition? Weil wenn der mal ausfällt, müsste ich ja auch wissen, wie funktioniert dieser Spielzug aus der Mitteposition. Das heißt, das auch im Unternehmenkonzept mal die Position mal zu ändern. Lass mal jemanden in deinem Team auf die Position des anderen spielen, um zu wissen, ah, das brauchst du von mir. Ach, diese Kommunikation fehlt mir gerade.
Total. Weil,
das finde ich auch eine krasse Analogie. Zu dem, wie funktioniert denn eigentlich auch ein Team, dass man mal auch weiß, was hat der eigentlich aus seinem Blickwinkel, aus seiner Sichtweise für den Spielzug zu tun? Und das Zweite war, wo du jetzt gerade zum Schluss Fans angesprochen hast, weil du meinst, dass die Fans und der Gegner vor allem sieht, wenn da eine geschlossene Mannschaft auf einmal auftritt. Ja. Das A und O, Körpersprache in der Halle gegenüber einem Gegner zu zeigen, hey, an uns kommst du nicht vorbei. Oder umgekehrt auch das Spiel mit den Fans zu haben, die sehen auch, oh geil, unsere Mannschaft, die ist heute geil drauf, die packt zu, die hilft sich gegenseitig, die klatscht sich ab, da passiert nichts. Das ist halt was auch eine krasse Analogie ist zu uns, zum Sport, in Sachen Außendarstellung, in Sachen Auftreten, in Sachen Mannschaft, die da dazukommt.
Ich finde es so schön, wenn man damit auch diese Analogie ins Unternehmen reinbringt, den Leuten zu sagen, es hat eben nichts mit Einschränkungen zu tun. Ganz viele, gerade im Vertrieb hast du oftmals das Thema, dass die Leute oder auch bei Führungskräften, dass sie das als erstmal als Einschränkung sehen, nach dem Motto, ich soll mich hier anpassen. Das hat aber damit gar nichts zu tun, sondern es ist eher dieses Übergestellte, bin ich ein Einzelplayer oder bin ich ein Teamplayer? Und nur als Team kann ich auf Dauer Erfolg haben. Es gibt wenige Unternehmen, die von Einzelplayern leben. Also da musst du schon eine sehr gute, sehr, sehr starke Positionierung haben, dass du sagen kannst, du kannst mit Einzelplayern spielen, aber ansonsten bist du ja immer in einem Team zusammen. Und das nochmal hervorzuheben, auch für das eigene Team sich zu überlegen, ja, ist das bei meinem Team so? Auch an die Zuhörer mal so auch für sich selber nochmal zu greifen, wenn ich mir das Team so vor meinem Gesicht durchgehen lasse, ist das bei meinem Team so? Greifen die wirklich gemeinsam als Team? Erkenne ich die von außen als Team? Halten die wie Pech und Schwefel zusammen? Ist es so, dass da kein Blatt dazwischen passt, dass einer für den anderen einsteht? Das ist ja genau das, was du auch so unter dem Thema Teamzusammenhalt beschreibst. So dieses, es gibt Regeln und an die halten und wir erziehen uns gegenseitig in Antwort, weil wir wissen, dass wir nur dann gemeinsam die beste Leistung abrufen können, wenn wir uns genau daran halten. Also finde ich hochspannend. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Du hast ja wirklich unter den renommiertesten Trainern der Handballwelt überhaupt gespielt. Welche Führungsprinzipien dieser Trainer hast du denn übernommen und welche sind heute gerade für moderne Führungskräfte so extrem wichtig?
Also ich kann natürlich eine Geschichte erzählen, die brennt mir immer unter den Nägeln, wenn ich auf sowas angesprochen werde, ist nämlich dieses väterliche Verhalten, was es war, was mich total geprägt hat. Noka Zedarusic, mein erster Trainer beim THW Kiel damals.
Ja.
Ich war ja ein Typ, habe ich ja vorhin erzählt, der kommt von Haus aus immer auch mit den Worten seines Vaters auf den Weg gebracht in die Trainingshalle, macht 10% mehr als die anderen. Das war so ein Papa hat das immer mit auf den Weg gegeben in der Jugendzeit. Damals habe ich noch kein Prozentrechnen gekannt. Was ich damit sage, was er mir damit mitgeben wollte, ist, mal länger zu bleiben, noch ein paar Würfe extra zu gehen, am Wochenende mal laufen zu gehen. Also immer so diese gewohnte Extrameile, die man immer so schön, die zu gehen. Warum nehme ich diese Geschichte vorweg? Ich bin dann im Profi-Dasein, bin beim besten Verein der Welt, Champions-League-Sieger, der beste Trainer der Welt Und ich hatte mir immer so die Frage gestellt, wenn es mal nicht so läuft man nach einem Spiel oder wenn du mal den Gegenstoß nicht so richtig drauf hast, was ja meine Stärke war und habe keine gute Quote im Abschluss gehabt, dann habe ich mir nach so 3-4 Spieltagen mal Gedanken gemacht, wo das nicht so lief, so gehe ich jetzt zum Trainer oder komme ich da selber raus? Nee, an dem Tag, wo ich mir die Frage gestellt habe, wo ich mich dazu entschieden habe, nicht zum Trainer zu gehen, sondern lieber nach dem Spiel ein paar Extrawürfe zu nehmen. Ich mache noch ein paar Gegenstöße selber. Genau an diesem Tag kommt der Trainer vor dem Training zu mir, legt die Hand auf die Schulter und sagt, was ist los, mein Junge? Verstehst du? Wenn ein Trainer, und das meine ich mit väterlichem Verhalten, wenn er weiß, was gerade mein Spieler sich beschäftigt, warum grübelt der, was auch immer, und ich dann diese Frage gestellt bekommen habe, dann habe ich gesagt, ja, alles klar, der hat genau gespürt, was mich gerade beschäftigt. Und dann hat er immer, dann hat er sich nämlich auch die Zeit genommen, nach dem Training mit mir zu sagen, wir üben jetzt nochmal diese Situation aus dem Tempo-Gegenstoß. Und ich musste erzählen, da hat er immer gesagt, hast du immer 2 Finger in Steckdose? Weil ich immer so schnell geworfen habe. Als Außenspieler im Gegenstoß solltest du abspringen, gucken, was macht der Torwart und siehst dann die Lücke, anstatt zu springen und zu werfen, weil ich immer so hektisch war. Ja. Deswegen gab es so einen kleinen lockeren Spruch, der mich dann wieder aufgelockert hat, so zu sagen, so, hey komm, ist nicht so schlimm, 2 Finger in Steckdose, musst du halt dran arbeiten, länger zu warten etc. So, Noka Sedarusic hat später in Paris Saint-Germain trainiert. Ich war ja zum Ende meiner Karriere noch in Frankreich, habe in Nantes gespielt. Wir haben das letzte Spiel der Karriere, oder das vorletzte in dem Fall, war das Champions League Halbfinale. Nantes gegen Paris vor 19.000 Zuschauern in Köln damals.
Wahnsinn.
Wir haben das Spiel gewonnen. Nantes hat gegen Paris als Underdog gegen den großen Paris Saint-Germain gewonnen. Noka Sedarusic, mein ehemaliger Trainer von Kiel, war Trainer, trifft mich vor der Halle und spricht mich an mit: Hast du nur noch einen Finger in Steckdose? Das war das größte Lob, was ich jemals bekommen habe, weil ich in dem Spiel dann den einen oder anderen Gegenstoß reingemacht habe. Und was will ich damit aber sagen auf deine Frage, welche Führungsprinzipien hast du mitgenommen von den besten Trainern der Welt? Dann fällt mir einfach, ihn als besten Trainer zu sagen, zu spüren, was braucht dein Spieler, was brauchen deine Spieler, die... Es ist ja nicht jeder, es ist ja alles auch wieder da individuell. Ja. Er hat einfach bei mir das Gespür gehabt, mal in eine Kommunikation zu gehen, mal eine Frage zu stellen. Und dieses väterliche Verhalten, das kann ich einfach nur zurückgeben. Das war für mich ein ganz prägender Trainer. Und wenn wir bei prägenden Trainern sind und väterliches Verhalten, möchte ich gerne nochmal einen entscheidenden Trainer meiner Karriere eigentlich noch mit einbinden, nämlich Dr. František Fábián. Der Ferry genannt, war mein Trainer ab der B-Jugend.
Ja.
Und jetzt sage ich dir was, ich habe 7 Jahre lang unter ihm trainiert und nicht eine Trainingseinheit war gleich wie die andere.
Wow.
Wenn man da draußen bei den Zuhörern jetzt Übungsleiter oder sich mal Gedanken macht.
Das ist Gott, wie geht das?
In 7 Jahren nicht einen Trainings. Jetzt setze ich noch einen drauf. Der Ferry hat selber nie Handball gespielt. Der hat als Doktor der Mathematik damals aus einem Leichtathletik-, Basketball-, Volleyball-Buch eine Handballeinheit gemacht. Jeden Tag aufs Neue. Neue Trainingseinheit, neue Aufwärmspiele, neues Aufwärmen, neues Torwart einwerfen. Immer was anderes. Immer Kreativität gefordert. Mhm. Und das muss ich sagen, das war natürlich das Glück schlechthin, so einen Trainer in der aufstrebenden Zeit zu haben, wo sich auch das Talent dann in eine Leistungsorientierung entwickelt. Und da muss ich sagen, auch er hatte so ein väterliches Gespür und vor allem dann aber auch diese Kreativität, immer wieder was Neues entwickeln zu wollen. Und da muss man sich manchmal auch hinterfragen, mache ich das eigentlich auch? Bin ich nicht derjenige, der manchmal so Themen aus der Schublade holt, und wieder was Altes rausholt, sondern mache ich mir vielleicht auch wieder neue Gedanken, was ist jetzt State of the Art, was hole ich mir Neues an Entwicklungen dazu? Und ich finde so 2 Themen, du hast mich jetzt ja nach Trainern gefragt, die mich geprägt haben, fallen mir jetzt diese beiden Geschichten ein.
Ja, total spannend, wenn man sich das so vom eigenen geistigen Auge mal im Unternehmen vorstellt, ist ja genau das Gleiche. Ne? Wie oft werden Dinge gleich gemacht? Wie oft wird davon ausgegangen, dass der Kunde sich schon wieder gleich verhält, obwohl die Situation eine andere war? Mhm. Ich kann mich an tausende Situationen erinnern, wirklich im Einzelnen, wo du draußen, wenn du die Leute begleitest, so oft erlebst, wie der Kunde genauso behandelt wird wie vor 3 Jahren. Und das so, ja, aber die Welt hat sich doch komplett geändert. Mhm. Also wie kannst du davon ausgehen, dass das, was du vor 3 Jahren gemacht hast, heute noch Wirkung erzielt? Das wäre wie, wenn du immer den gleichen Spielzug, um es in Handball zu übertragen, machen würdest und dich dann wundern würdest, warum du nicht durchdringst, ja, weil ihn der Gegner halt hunderte Male von dir so gesehen hat und sagt, naja gut, der wirft halt immer so oder verteidigt immer so. Aber im Unternehmen wird das oftmals gar nicht mehr in Frage gestellt und dann wird sich irgendwann gewundert, warum der Erfolg nicht mehr der ist, wie vor vielleicht einem Jahr, 2 oder 3 Jahren. Mhm. Man sagt, man war doch immer, es hat doch immer funktioniert. Mhm. Ja, der Lieblingsspruch, das haben wir immer so gemacht. Das hat früher schon funktioniert. Irgendwas muss ja richtig dran sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so was man den Zuhörern so ein bisschen mitgeben kann, sich bewusst immer wieder mal zu hinterfragen. Ist das, was ich tue, gut genug dafür, dass es die Menschen immer wieder anstachelt, neu darüber nachzudenken? Weil was wir ja oft merken, ich meine, das hast du in deinen Vorträgen ja genauso, das Thema, wir erleben ja sehr, sehr hohe Widerstände, wenn es um Veränderung geht. Mhm. Die typischen gibt es ja in der Psychologie, relativ viele Erklärungen dazu auch. Aber ich finde das Interessante ist ja immer, je öfter du es aufbrichst, desto mehr lernen die Leute mit Veränderungen ja umzugehen. Mhm. Und genau das würde ich gerne auch den Zuhörern so ein bisschen mitgeben auf den Weg. Überlegt euch mal, wie oft fangt ihr Dinge neu an? Oder wie oft haben wir wirklich die Routinen mittlerweile so weit gespult und wundern uns dann, warum die Leute nichts mehr Neues ausprobieren, warum sie nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen und dann auf einmal überrascht tun und sagen, ja, die anderen haben es gemacht, das funktioniert. Mhm. Anstatt selber jeden Tag zu sagen, was mache ich heute anders als gestern? Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Im Vertrieb wieder so oft das Thema, sagt, naja, wenn ich halt die letzten Wochen nicht so in der Kaltakquise unterwegs war, ja, dann nehme ich mein Auto heute und fahre einfach mal ins Gewerbegebiet. Dann habe ich vielleicht irgendwo, wo ich heute unterwegs bin, weil die Autobahn gerade voll Stau ist, fahre ich halt runter und mach mal irgendwas, was ich gestern nicht gemacht habe. Weil gestern war ich halt nicht im Stau gestanden irgendwo. Dann sage ich heute, komm, rausfahren, mache ich was anderes. Und diese, sich das immer wieder mal zu überlegen, wo kann das hingehen? Wie sprechen wir Kunden anders an? Wie spreche ich meine auch Mitarbeiter anders an? Wie oft erlebst du es in Unternehmen, dass immer die gleichen, die Townhall-Meetings, ja, die Sessions, immer nach dem gleichen Prinzip ablaufen, wo du vorher schon weißt, die Hälfte hört nach 3 Minuten schon nicht mehr zu, wunderst dich aber, dass deine Botschaften als Entscheider gar nicht durchdringen, anstatt zu sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach die Gewohnheit, dass die Leute wissen, was kommt und deswegen die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist. Und vielleicht genau das geändert werden muss, dass du auf einmal Gestik, Mimik änderst, dass du Tonalität änderst, dass du das Format änderst, dass du die Leute sagst, oh, heute ist irgendwas anders. Und die Aufmerksamkeit dadurch, weil wir ja so auf Gefahr getrimmt sind, eine ganz andere ist, als wenn du immer das Gleiche wiederholst. Ne? Also finde ich es super spannende Gedanken, den auch mal rüberzubringen. Klasse. Jetzt, erfolgreiche Teams bestehen ja, das vorhin auch schon gesagt, aus völlig unterschiedlichen Charakteren. Warum braucht es denn zum Beispiel im Handball den Spielmacher, den Kämpfer, den Taktiker und Motivatoren? Und wie lässt sich auch diese Rollenvielfalt, die es ja gibt, auf diese High-Performance-Teams im Unternehmen übertragen? Also warum brauche ich da eigentlich genauso? Ich meine, du machst ja sehr viele Vorträge, auch in dem Bereich Motivation, Teamentwicklung. Warum bist du so überzeugt davon, dass es so unterschiedliche Rollen braucht? Man könnte ja auch nur eine Rolle haben.
Weil die Charaktere, nach denen man, also ich bin da jetzt gerade bei Stärken, die jeder einbringen kann. Ja. Also genau diese, auf jeder Position braucht es unterschiedliche Performer. Mhm. So, und wenn du, ich meine, so stellst du ja auch ein Team als Management oder als Trainer zusammen.
Ja, absolut.
Du willst auf jeder Position auch die Stärke, die zu deinem Spielsystem passt. Mhm. Und wenn du ein Profil hast für deine Position, dann suchst du ja auch genau danach. Du könntest aber auch jetzt hingehen und sagen, oh, wo ist denn jetzt der beste Spieler der Welt? Der muss ja gut sein, aber passt der überhaupt in mein Team? Also so dieses Spielerprofil auch mal zu wissen, was brauche ich denn für diesen Spielzug? Was brauche ich eigentlich für mein Spielsystem? Ich finde das auch super spannend und da sind wir ja bei verschiedenen Charakteren, die zu dir passen, die zu dir als Unternehmen passen.
Ja.
Weil ich kann auch eins sagen, wenn bei uns im Verein, damals beim THW Kiel, ein Charakter nach einem halben Jahr gesagt wurde, der passt hier nicht rein,
ja,
dann musst du auch den faulen Apfel dann in einer gewissen Form rausnehmen, weil sonst verfault ja dann auch der Rest des Obstkorbs, wenn ich das mal so an dem Beispiel benennen möchte. Und diese Managementqualitäten und diese Vorausschau auch jemanden im Scouting, ja, jetzt im Handball ist das Scouting oder im Recruiting, wie man es vielleicht im Unternehmen nennt, da sich nochmal Wert zu nehmen und sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch sogar eine Profilanalyse zu machen, passt der zu meinem, in mein Team, in meinen Unternehmenskontext? Das ist eine krasse Analogie zum Sport schlechthin, sondern deswegen kann auch so ein Verein, wie es der THW Kiel war, der weit im Voraus, da gibt es auch eine schöne Geschichte, da war ein Junioren-Nationalspieler bei der WM MVP. Mhm. So, da ist ein Verein daher zu dem hingegangen und hat gesagt, du, ich habe vor 3 Jahren schon beim THW Kiel unterschrieben. Weißt du, ja. auch vorausschauend zu wissen, welche Talente gibt es denn und passen denn dann auch und nehmen wir langfristig schon unter Vertrag, haben schon langfristig im Auge. Das ist ja auch eine hohe Qualität von einem Verein, vom Management eines Unternehmens, zu wissen, wo sind denn die.
Und sie bewusst woanders auch entwickeln zu lassen, ne? Und zu sagen, wir wissen, der braucht eine Reife noch. Die kriegt er bei uns nicht, sondern wir nehmen den im Prinzip, wenn wir ihn auf Champions-Niveau weiterformen, um unser Performance-Level anzureichern. Aber bis dahin geben wir ihm die Chance, woanders zu wachsen und geben ihm auch so ein bisschen eine Begleitung bis dahin. Ne?
Und vielleicht sogar auch im eigenen Elternhaus oder in einem eigenen Umkreis zu bleiben. Ja, wann geht eigentlich ein junger Spieler, wann ist es der richtige Schritt? Jetzt auch mal in der Anschlussförderung. Bei mir war das ja tatsächlich ähnlich. Ich habe auch einen Vorvertrag unterschrieben und musste noch ein Jahr überbrücken. Und dann hat man zusammen mit dem Verein überlegt, ja, macht es Sinn, jetzt noch in der Heimat zu bleiben als Local Hero oder geht man irgendwo in einen anderen Verein, wo man nicht genau weiß, wie die Mechanismen gehen. Ich habe mich für dieses Local Hero Prinzip zu Hause auch nochmal beim Heimatverein auch wieder im engsten Umfeld zu entwickeln und dann den großen Schritt zum THW Kiel gewagt.
Ich finde es spannend, was du vorhin gesagt hast. Das erinnert mich so ein bisschen an den Papa, mit dem ich ja seit vielen Jahren zusammenarbeite im Bereich Headhunting. Da meinen ja auch immer ganz viele Entscheider, ja, das kann ich alles selber machen. Ne? Vergessen aber dabei ganz häufig, dass es einen Unterschied macht, ob ich eine externe Sicht darauf habe, die völlig unvorbehaltet, die auch völlig nicht eingenommen ist von betrieblichen Abläufen, von betrieblichen Netzwerken und die wirklich ganz glasklar drauf schaut, was braucht es. Die auch mal kritisch nachfragt und sagt, ihr wollt jetzt hier einen Top-Player reinsetzen, aber ihr habt die Struktur dafür gar nicht. Mhm. Ein Top-Player braucht ja auch, so wie du es gerade auch gesagt hast, der braucht ja auch das richtige Umfeld. Du kannst den besten Spieler irgendwo reinsetzen, wenn das nicht reinpasst, auch für ihn nicht nur umgekehrt für die Mannschaft, sondern auch für ihn selber, dann wird er nicht glücklich, dann wird er nicht performen. Und dann heißt es, ja, aber der ist nicht gut. Nee, das liegt nicht an dem Spieler in dem Moment, sondern daran, dass man den Match nicht gemacht hat. Und wenn ich mir anschaue, in wie vielen Unternehmen mittlerweile, und auch da wieder, ob es Vertrieb, aber auch bei den Führungskräften, es kein klares Rollenbild gibt. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen im Handball und sagen, wir gucken mal, der hat heute gut gespielt, den setze ich da rein. Sondern ich würde ja dann auch sagen, okay, also welche Position spielt er eigentlich? Und habe ich überhaupt eine Position offen? Und ist die Anforderung, die wir an die Position haben, überhaupt die, die er erfüllen kann? Also ist er der richtige Spielmacher für genau diese Position? Und oftmals, das, was du vorhin so schön beschrieben hast, da wird jemand zum wertvollsten Spieler auserkoren, vielleicht auch Manager des Jahres, was auch immer, ja, oder Top-Vertriebler in einem anderen Unternehmen, den will ich jetzt unbedingt haben, weil ich mir davon verspreche, wenn ich mir den Besten hole, aus meiner Sicht erstmal, dann wird er bei mir ja genauso performen. Und dann zieht er alle anderen mit. Aber das Prinzip ist zu kurz gedacht, weil ich weder Persönlichkeit einschätzen kann, noch den Fit des Match auf das Unternehmen selber. Und genau da brauche ich ja auch Menschen wie den Vater, der dann bewusst sagt, ich schaue mir das aus professioneller Sicht, externer Sicht an, und macht das Matching zwischen dem, was das Unternehmen kann, braucht und welche Struktur es hat und auf der anderen Seite die Persönlichkeit. Und dann kann es sein, dass eben jemand ganz anderes auf einmal genommen wird. Und das finde ich so spannend, immer wieder zu sehen. Deswegen, wir merken das ganze Interview ja schon durch, wie viele Vergleiche es eigentlich gibt zwischen dem Profisport und der Unternehmensführung, der Teamführung, der Menschenentwicklung. Mhm. Aber genau deswegen haben wir uns ja heute auch hingesetzt, um das so ein bisschen rauszuarbeiten. Welche Parallelen siehst du denn zwischen sportlichen Umbrüchen und Veränderungsprozessen in Unternehmen?
Wiederhole die Frage nochmal mit einem Nebensatz. Ja. Weil Umbrüche im sportlichen Kontext wäre ja, wenn neue Spieler reinkommen, oder?
In welche zum Beispiel, Richtung gehst du? Oder es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel merkst, eine Mannschaft hat eine nicht ganz so erfolgreiche Saison gehabt. Also ihr hättet zum Beispiel nicht zu 0, sondern zu 2 gespielt. Nein, aber es gibt ja sicherlich, du hast ja auch gesagt, es gibt ja Saison, wo du sagst, da ist einfach nicht alles rund gelaufen. Da war das Team noch nicht eingespielt oder so. Und wie geht man jetzt mit so einem Umbruch und zum Beispiel, dass dann ein neuer Trainer auch mal kommt? Die Mannschaft hat eine Saison hinter sich, die vielleicht nicht so gelaufen ist und jetzt kommt ein neuer Trainer auch noch. Also wirklicher Umbruch, wo die Leute unsicher sind und gleichzeitig kommt was Neues rein. Wie gehe ich mit sowas um und wie kann ich das im Unternehmen vielleicht auch nutzen?
Also zwei, wieder da, ich lasse immer gerne das, was mir in den Kopf springt, direkt raus. Zu der ersten Situation, wenn man in der Saison nicht so gut gelaufen ist. Das war 2011, da haben wir die deutsche Meisterschaft mal dem HSV Hamburg überlassen.
Das ist ein großzügiges Geschenk im Nachhinein.
Nein. Und genau was hat sich daraus entwickelt?
Ja.
Nämlich die Saison, die danach kam, eben 2011, 2012 mit dieser perfekten Saison. Also auch da war eine krasse Vorbereitung danach auf die neue Saison. Mhm. Ich werde nie vergessen, wir waren auf La Réunion. Mhm. Weil wir hatten einen französischen Nationalspieler bei uns im Team, Dalin Lassis, der hatte quasi alles schon organisiert bekommen, dass wir im Vorfeld der neuen Saison dort auf La Réunion, auf seiner Insel, zusammen mit Familie und wurde alles organisiert.
Stark.
Aber unser Trainer, Alfred Gislason in dem Fall, kam dorthin mit einer Laune, der hat noch diesen ganzen Sommerurlaub, diese nicht vorhandene deutsche Meisterschaft, die wir nicht eingeholt haben, und ich glaube, da war sogar noch ein Champions League Finale dabei, was wir nicht gewonnen haben, da war eine Laune. Deswegen, dort wurde der Grundstein gelegt, tatsächlich zu sagen, okay, der Trainer gibt gerade hier vor, was es bedeutet, wieder aus dieser Situation zu kommen. Wir machen alles dafür, dass diese kommende Saison aber sowas von erfolgreich wird. Mhm. Und das wurde dort gelegt. Jetzt kann man drüber streiten, ob die Laune zu Recht da war, wo wir doch gesagt haben, hey, wir wollten eigentlich einen schönen Saisonstart haben. Irgendwie tolles Wetter am Strand.
Aufbruchstimmung.
Wir sind da Sprints gelaufen, das kannst du dir nicht vorstellen. Strandläufe gemacht. Wir haben dort den ein oder anderen Teamentwicklung auch gehabt. Aber na klar, beschäftigt man sich oftmals, und vielleicht auch da, vielleicht den Wink, zu oft immer nur dann mit der Performance, wenn sie negativ war. Hätte man vielleicht sogar auch in erfolgreichen Jahren würde man da gleich die gleiche Analyse machen, wie wenn sie nicht funktioniert hat? Mhm. Das könnte man auch mal in Frage stellen. Ich kann nur sagen, dass wir mit Alfred Gislason natürlich den besten und den erfolgreichsten Trainer der Welt zu der Zeit dann hatten, weil er ein Perfektionist der Analysen war. Mhm. Und wir haben, das ist seine Ideologie, alles Schnittmaterial, alle Spielanalysen von zukünftigen Gegnern aufzuarbeiten, selbst die letzte Saison so lange hinzuschneiden, dass man nochmal perfektionistisch auf jeden Spielzug eingeht. Also damit macht er plötzlich was in einem Team. Also der Trainer gibt dann auch die Marschrichtung vor, welchen Spielzug müssen wir noch verbessern? Auf welchen Gegner müssen wir uns nochmal anders vorbereiten? Wir haben teilweise 40 Minuten Training, 40 Minuten Video vorm Training gehabt, um sich jetzt auf die Abwehr von dem Gegner einzustellen. Mit welchen Spielzügen agieren wir wie? Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes, macht jeder Trainer in der Bundesliga, aber in so einer Akribie, wie das Alfred Gislason gemacht hat, muss ich sagen, zur damaligen Zeit einfach absolut herausragend. Und ich wollte eigentlich noch einen zweiten Wink, den du mit reingenommen hattest, der ist mir allerdings jetzt gerade abhanden gekommen. Du hattest mir gesagt, neuer Trainer.
Genau.
Alfred Gislason ist nach 2 Jahren Nokar Sedarusic, den ich in den ersten beiden Jahren hatte beim THW Kiel, dann ab 2008 zum THW Kiel gekommen. Und da aus persönlicher Sicht war das natürlich was, der Trainer kommt jetzt mit einer Philosophie, die links außen meine Position alle 15 Minuten zu wechseln, wie die Spanier das machen. So, das heißt, damit musst du dich erstmal klarkommen. Ich meine, wenn ich in den ersten 15
Minuten. Weil du willst weitermachen.
In den ersten 15 Minuten voll performst, denkst du dir ja eigentlich, ich will doch drin bleiben. Aber nee, das war auch so ein Change in den Gedanken. Und wie lange das gebraucht hat, sowohl aus Spielersicht als allerdings auch aus Trainersicht, da wieder so einen Austausch hinzukriegen, so einen guten, weil wir haben natürlich auch erstmal gesagt, da muss man sich erstmal anpassen. Dann ist es so, hat er das kontinuierlich durchgezogen oder ist er dann mal davon abgeschweift? Geht man dann in die Kommunikation mit dem Trainer, was man selber fühlt? Also das war schon ein spannendes Jahr, wo Alfred in der ersten Saison zum THW Kiel kommt, weil es gab natürlich noch viele Automatismen aus dem alten Trainerbereich. Der Neue wollte natürlich auch seine Philosophie mit reinbringen, anderes Spielsystem. Also ich kann mich da wirklich sehr gut daran erinnern. Und jetzt komme ich wieder zum Kapitän. der Kapitän, der beide Trainer sichten kannte oder dann in der Rolle ist, ein Bindeglied zu sein zwischen Mannschaft und Trainer, ist da extrem wichtig. Und zu damaligen Zeit war das Markus Alm, auch ein schwedischer Kreisläufer, Nationalspieler, der hat das auch sehr gut gemanagt. Und in so Change-Prozessen könnte man jetzt ja den Vergleich, die Synergie vielleicht hinkriegen, so, wer ist denn da das Bindeglied? Haben wir jemanden, der den Flurfunk aus der Mannschaft spürt, der das dann auch transportieren kann und die Erlaubnis hat von Seiten des Trainers, auch das dorthin zu bringen? Finde ich auch extrem spannend.
Ja, sind wir wieder beim Thema Rollenspiel. Also welche, sind die Rollen eigentlich in den Teams klar oder nicht? Oder überlasse ich es manchmal dem Zufall? Nach dem Motto, ich habe den doch eingestellt, der wird schon wissen, was er tun muss. Nee. Und das zeigt ja nur einmal mehr, wenn es in Profiteams schon diese Spielregeln und diese klare Rollenverteilung braucht, wie kann ein Unternehmen meinen, es nicht zu brauchen? Warum sollen da andere Spielregeln gelten? Die Wirtschaft ist ja in vielen Teilen noch brutaler. Und ich glaube, genau deswegen ist das Handball aufgrund der Schnelligkeit des Spiels und dieser Varianz, die es einfach in jedem Spiel hat und dieser Unvorhersehbarkeit, genau die perfekte Analogie auf das Unternehmen. Also gesagt, genau das hast du doch jeden Tag. Du hast im Moment eine Welt, wir nennen sie ja oft und schreiben sie oft mit der VUCA-Welt, alles ist volatil, alles ist unsicher, es wird immer komplexer, es wird unvorhersehbarer. Und genau das hast du ja im Handball auch. Du hast super schnelle Spielzüge. Du weißt nie, was passiert. Die Mannschaft kann jedes Mal anders aussehen. Der Gegner kann anders aussehen. Mhm. Die Halle kann auf einmal eine ganz andere Stimmung haben und. Und trotzdem bereitest du dich jedes Mal wieder neu vor und tust nicht so, als wäre alles wie gestern. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal so der Aufruf an alle. Überlegt euch mal, warum es die Profimannschaften machen und wie ihr da draußen davon ausgehen könnt, dass ihr es als Unternehmen nicht machen müsst. Und jetzt sind wir bei dem, das ist das Einzige, wo ich das Wort müssen vielleicht noch verwenden würde. Da haben wir ja eine sehr ähnliche Auffassung, was das Wort müssen angeht, dass es am besten aus dem Wortschatz zu streichen ist. Mhm. Aber in dem Moment sich wirklich mal auch zu überlegen, welche Vorteile habe ich daraus, wenn ich so umdenke und in dieses Leistungsprinzip zurückgehe und sage, das ist das fairste System, was du bilden kannst, weil das bildet die Grundlage für Erfolg. Also es ist hochspannend, was du sagst. Jetzt gibt's ja durchaus Menschen, die ein bisschen mehr Angst als andere haben vor Veränderungen. Wie nimmst du die denn persönlich mit? Du erlebst es ja auch sehr häufig. Wir kommen ja nachher auf das Thema, wie kann ich Kinder und Jugendliche aktivieren? Aber das hast du beim späteren Erwachsenenalter ja genauso. Wie gehst denn du damit um? Wie kriegst du die Menschen dazu, diese Veränderung anzunehmen?
Indem ich auch da wieder in die Kommunikation gehe und auch mal die Frage stelle, was macht das eigentlich mit dir? Wie fühlt es sich an?
Ja.
Wie fühlt es sich für dich an, um mal rauszuhören, deinem Nebenspieler zu fragen, passt es jetzt gerade so für dich? Oder ihm die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen.
Ja.
Anstatt vielleicht sogar mal nicht der Mitspieler zu sein, sondern vielleicht auch mal jemand, der mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Brille da drauf schaut. Daher, das wäre jetzt mein spontaner Einfall zu sagen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wenn du diese ein Stück weit Empathie, die ja dazugehört, das ist ja auch ein großer Wert, den man hat oder den man nicht hat, vielleicht an der Stelle. Aber es ist, glaube ich, sehr leicht hinzubekommen, indem man auf seine Mitmenschen zugeht und dann auch ins Gespräch kommt. Und im Gespräch findet man immer Lösungen oder findet man immer Themen, die man dadurch dann verarbeitet bekommt oder die man dann auch vielleicht spürt, ja, die habe ich eigentlich drauf, die muss ich gar nicht so thematisieren, sondern die sind parat. Da sind wir wieder bei dem Kommunikationsthema und bei dem, auf Menschen zugehen zu können. Selbst im VIP-Raum, wo man nach dem Spiel, dritte Halbzeit, noch durch die Räume geht, Räumlichkeiten und dann auf die Tische klopft und den Leuten mal ins Gesicht, Auge in Auge, vielleicht mal in den Smalltalk kommt. Aber das sind ja auch immer mehr Sachen, die man nicht mehr so vermittelt und verkörpert bekommt. Mhm. Weil wir durch unsere Handynutzung und Social Media immer mehr, auf kurzen Wege kommunizieren, wenn wir mal unsere WhatsApp-Nachrichten teilweise angucken, wie kurz die geworden sind. aber vielleicht den Vergleich mal wieder rauszugehen, Mensch zu Mensch, sich, und das kannst du als Sportler, in den sogenannten Business-Clubs oder VIP-Räumen, kannst du das ja hervorragend machen. Und was, da muss ich wieder sagen, da ist meine Dankbarkeit gegenüber dem Elternhaus. Mein Papa war natürlich bei unserem Heimatverein Abteilungsleiter, meine Mama war meine erste Trainerin, ich habe schon von meinen Geschwistern gesprochen. Und mein Papa hat immer als erstes am Ende einer Saison dem Hallensprecher, dem Hausmeister und den Wischerinnen gedankt, bevor die Mannschaft, der Trainer und die Sponsoren kamen. Und diesen Zusammenhalt und diese Werte, diese Dankbarkeit und Wertschätzung, die wurde mir halt von Haus aus schon mitgegeben. worüber ich sehr, sehr dankbar bin, was ich heute zurückgespiegelt bekomme, wenn ich eben in den VIP-Räumen der Sporthallen unterwegs bin, wo sie sagt, oh, guck mal, da kommt einer aufrichtig auf einen zu, da gibt einem jemand ordentlich die Hand, da sagt einem jemand, grüß Gott und danke und bitte. Das müssen wir vorleben. Das ist was, wo wir diejenigen sind, die das vorleben können. Und das möchte ich natürlich auch der nächsten Generation und den Kindern und Jugendlichen auch in der Sporthalle weiter vorleben.
Jetzt kommt es ja gerade bei so Hochleistungsteams auch mal zu Konflikten, logischerweise. Das heißt persönlicher Art, manchmal aber auch von außen in die Mannschaft reingetragen. Wie hast du das denn erlebt? Wie geht man denn damit um? Da können ja unsere Zuhörer mit Sicherheit auch eine ganze Menge davon mitnehmen, weil ich sag mal, in so einem hochexplosiven Umfeld, wo du nur auf Erfolg getrimmt bist und eigentlich klar ist, du musst den Erfolg bringen, weil es einfach erwartet ist und weil auch das ein Eigenanspruch ist, den du hast. Wie gehst du damit um, wenn dann Konflikte auf einmal auftauchen?
Also Konflikte gehören wie immer dazu. Mhm. Das ist allerdings, ich komme jetzt wieder zu diesem Rollenthema, das hast du vorhin auch relativ häufig jetzt schon reingebracht. Und ein Thema Akzeptanz und Respekt gehört für mich da auch dazu. Mhm. Also wenn wir in unserer Mannschaft um die Rolle wissen, um den Spielzug, wer auf welcher Position welche Ausführung hat, dann ist das ja die Vorgabe des Spielsystems. Ja. So, dann habe ich das zu akzeptieren. Und wenn dann mal einer ausbricht, weil er meint, in der Spielsituation jetzt aufs Tor werfen zu wollen, ja, dann akzeptiert man das auch, weil der hat jetzt vielleicht gerade die freie Lücke gesehen, um den Ball da in den Winkel zu zimmern. Ja. Ja, und wenn es dann nicht klappt, komm, dann geht's auf den Rückweg und sagst, komm, nächster. Ja, also wir haben ja zum Glück in 60 Minuten
ein paar Chancen.
Ein paar Chancen. Aber diese Konflikte werden eigentlich, oder die kannst du, wenn ich jetzt mal diese Analogie zu unserem Mannschaftssport nehme, relativ früh einer Saison oder in der Vorbereitung, wenn die Rollen klar verteilt sind, eigentlich damit lösen, indem du weißt, wie jeder sich sieht, was hat er für einen Charakter, was hat er für Stärken. Mhm. Ja? Lassen wir das auch zu? Mhm. Ja? Dann kommen, glaube ich, so Konflikte gar nicht erst zustande. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Disziplin und Mannschaftskatalog und Vorgabe des Kapitäns. Und Respekt, jeder hat seine Verantwortung im Team, dann bist du eigentlich schnell dabei zu sagen, so ja, ich weiß, wo hier mein Platz ist, ich fühle mich hier wohl und das ist auch eine Aufgabe, Thema Frühstückswart. Also bei uns gab es einen Frühstückswart zum Beispiel, das hat der dreifache Olympiasieger, war Frühstückswart, der ist jeden Morgen bei Auswärtsfahrt, hat der die Brötchen vom Bäcker geholt. So. Das ist ein Amt, das habe ich zu verantworten, dass die Mannschaft am Morgen Frühstück hat, wenn wir vom Kiel nach Hamburg an den Flughafen fahren. So, jetzt mag man da, das ist doch jetzt nicht die Erfolgsformel für eine erfolgreiche. Nein, aber das ist ein kleines Puzzleteil, diesen Spieler in der Mannschaft so mit Verantwortung zu bestücken, dass das klappt. Weil das gehört wieder zum Wohlsein des Teams wieder dazu.
Vor allem lass ihn mal in den Flieger steigen ohne Frühstück.
So, da weißt du, was los ist. Ja? Also, und das, ja, vielleicht kann man sich da so seine Puzzleteile bauen, die man braucht als Mannschaft, dass es erfolgreich am Ende wird. Und dann kommt diese, natürlich gab es auch Streitereien mal, wenn es irgendwie sportlich unfair auf dem Spielfeld. Ja, aber hey, also dafür ist der Handballer, glaube ich, auch bekannt, dass er sich dann nach dem Training zusammensetzt und das ausspricht, wie man das unter Sportlern dann am Ende auch macht. Deswegen heißt es ja auch immer wieder im Januar, wenn Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Fernsehen übertragen werden, dass sie immer sagen, oh guck mal, die Handballer, ja, die liegen nicht auf dem Boden, die diskutieren da jetzt nicht ewig lang mit dem Schiedsrichter, sondern das sind unsere Werte, die wir, glaube ich, ganz gut verkörpert bekommen.
Hochspannend, ne? Also gerade auch für unsere Zuhörer, sich auch damit mal so ein bisschen zu beschäftigen, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten in meinem Team um? Also bereite ich quasi die Wiese so vor, dass die Konflikte auf ein Minimum reduziert werden? Oder reagiere ich immer nur auf den Ausbruch der Konflikte? Was natürlich super schwierig ist, weil dann ist es ja schon im Prinzip explodiert.
Und habe ich vielleicht die Hilfestellung, wenn mir ein Konflikt oder wenn mir was rumort, wo kann ich das loslassen? Ja. Also ist es vielleicht also wieder, wieder der Kapitän vielleicht oder ist es vielleicht so mal nochmal ein ganz externer aus einer anderen Abteilung, zu dem ich dann gehen kann? Also warum soll es im Schulsystem, wenn ich jetzt mal an meine Kinder denke, den Schulpsychologen oder die Mentoren, die aus älteren Klassen, gibt es ja auch die Möglichkeit. Warum verbindet man das nicht ins Unternehmen? Warum nicht?
Naja, du hast gerade das Thema Mentoren angesprochen, das halte ich für eine ganz wichtige. Also ich würde auch für mich in den letzten 20 Jahren ohne Mentoren wäre das wäre vieles überhaupt nicht ansatzweise möglich gewesen, wenn du nicht Leute gehabt hättest, die dich gefördert, aber auch gleichzeitig mental gefordert haben und gesagt haben, arbeite an dir, mach bestimmte Dinge, bring die Disziplin in deinen Arbeitsalltag ein, ne? Mhm. Sei dir deiner Werte bewusst, pflege deine Werte, aber auch pflege die Beziehung zu den Menschen auch und. Also ich glaube, und das kannst du im Unternehmen ja genauso auch da mal zu überlegen, wenn ich jemand Neues ins Team reinbekomme oder auch für die, die, ich sag mal, eine gewisse Entwicklungsfahrt noch vor sich haben, habe ich den Mentoren an die Seite gestellt? Habe ich denen wirklich diese Möglichkeit gegeben, auch zu wachsen? Mhm. Oder habe ich es eben nicht? Ja, die Leute sich darüber wundern, warum manche nicht in die Performance kommen. Ja, muss ich mir die Frage stellen, habe ich die Bedingungen dafür geschaffen? Ne? Habe ich denen ein Umfeld gegeben, wo sie Dinge rauslassen können? Ich finde es immer spannend, wenn wir Vertriebstrainings machen, dass am ersten Abend einmal immer, das ist so eine Tradition mittlerweile, weil wir genau das abgreifen wollen. Wir wissen, dass wir vor einem Training ja Leute von ganz unterschiedlichen Standorten oftmals haben. Manchmal sogar ganz unterschiedliche Hierarchie-Ebenen. Und du erlebst immer, wenn du am Anfang so kleine Dinge machst, die das Ganze aufbrechen, ja, wo es nicht um fachliche Themen geht, wo es nicht darum geht, irgendeine Technik zu erarbeiten oder zu erlernen oder zu trainieren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur darum geht, bestimmte Dinge mal zu diskutieren, indem du denen Fragen stellst und sagst, ihr geht jetzt immer in Zweierpaare zusammen, ihr kennt euch nicht oder ihr kennt euch nur vom beruflichen Kontext ein bisschen, aber ihr beantwortet immer 3 Minuten lang, eineinhalb Minuten von jedem, beantwortet ihr mal diese Frage. Dann stellst du eine Frage und derjenige muss mal zum Beispiel, was war denn dein schönstes Erlebnis im letzten Halbjahr oder im letzten Monat? Privat wie beruflich. Und der muss mal überlegen und erzählt es dem Gegenüber. Und daraus lernen Menschen sich ja anders kennen. Mhm. Und dann entdeckst du auf einmal, dass ganz viele Dinge an diesem ersten Abend ausgesprochen werden. Dass dieser ganze Frust weg ist. Und am Anfang bin ich immer wieder von Geschäftsführern gefragt worden, sag, warum machst du das eigentlich? Ist das nicht Zeitverschwendung? Also kannst du da nicht schon irgendwas Fachliches machen? Mhm. Und dann ich gesagt, wenn ich diesen ersten Part nicht machen würde, würde ich die Menschen für eine Veränderung nicht aufbrechen. Mhm. Dieser erste Teil ist notwendig, um alles, so wie du sagst, rauszulassen, diese Konflikte aufkommen zu lassen, denen Raum zu geben, die aber auch entweichen zu lassen, um zu sagen, und ab morgen arbeiten wir miteinander. Mhm. Unser Commitment am Ende des Abends ist immer, jetzt sind wir so weit, dass wir miteinander arbeiten können. Da geht es nicht mehr drum, der Standort gegen den, ihr habt uns den Kunden weggenommen oder ihr seid in unserem Gebiet auf einmal aufgetaucht oder das, sondern jetzt geht es drum, wie lernen wir gemeinsam von und miteinander. Mhm. Und das finde ich so schön, dass es aus dem Sport ja auch immer wieder rüberkommt, dass das eben notwendig ist, dass es nicht einfach nur Spielerei ist, sondern dass es notwendig ist, um Leistung überhaupt abrufen zu können. Hochspannende Geschichte, ja. Jetzt haben wir ja auch ganz viel schon auch von deinem Vater gesprochen, den ich auch sehr wertschätze und auch dein Bruder, die ja beide im Headhunting tätig sind. Und da kommt natürlich so ein bisschen was zurück, wenn wir auf eure Erziehung so ein bisschen zurückblicken. Welche Grundhaltung oder auch Werte hat euch denn der Vater Theo Klein mitgegeben und welchen Einfluss hatten sie auf die Karrieren von dir, aber auch den Geschwistern? Also kann man da sowas sagen, da gibt's so ein paar Grundmuster, du hast vorhin vor ein paar Sachen auch schon angedeutet, wo du sagst so, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin?
Ja, ich habe sie ja, ich kann sie jetzt nochmal an der Stelle wiederholen, weil das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung und ist ein ganz großes, aber vielmehr ist es, diesen Rückhalt immer zu geben, diese Unterstützung, egal in welcher Situation wir Geschwister und Kinder waren. Und das geht ja bis ans Ende deines Lebens. Aber ich weiß, dass der Rückhalt während der, um jetzt in meiner Profizeit oder in meiner Sportlerzeit zu bleiben, immer da war und immer spürbar war, dass man wusste, egal wo ich gerade spiele, das Ergebnis ist irgendwie, ich will nicht sagen zweitrangig, aber du wusstest, die Familie steht hinter dir, du kannst immer wieder dort zurückkommen, du kannst dort anrufen. Die Mama hat natürlich auch dazu beigetragen, schon das immer aufzufangen, was vielleicht auch durch den Papa, der ja aus Personal- und Unternehmensberater dann auch viel unterwegs war in seiner Selbstständigkeit. Und schön ist eigentlich zu wissen, dass wenn mein Bruder, der als 6 Jahre älterer Bruder mein großes Vorbild war, also ich finde, diese Vorbildfunktion hat mir ja auch dazu verholfen, immer jemanden an der Seite zu haben, dem ich nachgeeifert bin. Mhm. Ja, also der ist alle Auswahlmannschaften durchlaufen, bis zur Jugendnationalmannschaft, war Kapitän der Nationalmannschaft und ich wollte immer so werden wie mein Bruder. Ja. Im Verein haben sie mir gesagt, du bist mal so gut wie dein Bruder. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, der spielt Nationalmannschaft, der hat einen Adler auf der Brust, weißt du, wie soll ich das, das schaffe ich nicht. Ja, aber dann zu wissen und das Thema Vorbild sein und das Thema Vorbilder überhaupt haben, ist für mich auch ein wichtiges, um wachsen, um Entwicklung zu haben. Auch bei jungen Menschen, man kann immer was dazulernen. In jedem Training kannst du nach Hause fahren und sagen, ja, heute habe ich was dazugelernt und heute sehe ich das Positive, was mir gelungen ist. Und morgen arbeite ich vielleicht wieder an dem, was ich noch nicht so gut kann. Und das hat mir eigentlich das Elternhaus immer mitgegeben. Deswegen bin ich da höchst dankbar, dass es da die Familie gibt, die einem hinter einem steht.
Ja, sehr schönes Bild. Das bestätigt auch nochmal, es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Dass bei aller Veränderung, über die wir heute gesprochen haben, dann doch einen sicheren Hafen zu haben, zu sagen, da kann ich sein, ja, da kann ich meine Schwächen auch rauslassen, da kann ich auch mal Dinge loslassen, um dann wiederum gestärkt rauszugehen. Das zeigt auch mal, wie wichtig das ist, kommen wir ja nachher noch drauf, das Thema auch bei der Jugend so ein bisschen anzutreiben, weil da fehlt es ja oftmals auch, ne, wenn es im Elternhaus nicht immer so gegeben ist. Gibt es denn so Routinen aus dem Spitzensport, wo du sagst, also die sollten gerade Vertriebsteams sich mal zu eigen machen? Gibt es da so Routinen, wo du sagst, so, da erinnere ich mich zurück, die habe ich bei jedem Team irgendwie erlebt oder die haben wir über Jahre gehabt, weil sie uns immer vorangebracht haben?
Naja, gewisse Routinen im Mannschaftskontext gibt es mit Sicherheit, dass man sagt, die Vorbereitung auf ein Spiel ist eine Routine, die wird einem natürlich aber auch vom Trainer vorgegeben. Es gibt aber auch individuelle Routinen, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Also was sind meine Aufgaben jetzt heute in dieser Mannschaft oder in diesem Spiel im Derby gegen Flensburg oder im Champions League Halbfinale? Daher, das sind so individuelle Routinen. Und die größte Routine, die haben wir vorhin ja eigentlich schon direkt am Anfang thematisiert, ist dieses Performance Coaching. Also dieses, wie bringe ich mich in einen guten Zustand, dass ich performen kann. Ja. Und das liegt bei jedem individuell. Ja, da sind wir Mannschaftssportler sowieso. Aber wenn du als Teil einer Mannschaft dich nicht gut vorbereitet hast, ja, dann hast du irgendwas verpasst, um dem Team zu helfen. Ich meine, jetzt haben wir diese glückliche Situation im Handball. Da gibt es immer noch einen zweiten auf deiner Position meistens. Ja, oder einen dritten, um eine Variante zu haben. Aber auch da diesen Teamgedanke zu haben, wenn dein Mitspieler auf der Position spielt, und ich sage nicht bewusst Konkurrent, weil in einer Mannschaft gibt es diese Konkurrenz in der Form nicht, weil deine Position muss funktionieren. Für mich ist es immer das Team im Team, also meine Linksaußenposition, wenn wir als Team performt haben, dass die Position Linksaußen dazu beigetragen hat, dass wir jetzt heute das Spiel gewonnen haben, dann bin ich mit meinem Partner, der vielleicht heute 8 Tore gemacht hat, glücklich, ja, und freue mich mit dem. Ja, im nächsten Spiel bin ich dann vielleicht mal wieder derjenige, der die Startformation hat. Und wenn es auch dann mal nicht funktioniert, ja, dann gibt es immer noch einen, der mich unterstützt auf der Bank, dem ich Blickkontakt halte, der mir die Wasserflasche reicht, ja, oder der jubelt, der einem dann dieses Lass mal wieder abklatschen Gefühl gibt. Daher so dieses Team im Team ist für mich immer noch mal so ein spannender Aspekt.
Ja, ist hochspannend. Auch da wieder so ein bisschen an die Zuschauer appelliert, auch im eigenen Vertriebsteam mal nachzuschauen, was gibt's denn da für Routinen, die genau solche Dinge tragen? Habt ihr solche Routinen? Wenn nicht, was könnte denn sowas sein? Ich finde es immer so einen schönen Satz, wie kriege ich mich in die richtige Leistung, in die richtige Stimmung, damit ich meine Bestleistung abrufen kann? Und ich fand es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, es geht gar nicht darum, nur den Teamerfolg insgesamt, sondern auch dieses Klein auf meiner Position. Wir sind 2, 3, 4 Leute und wir sind ein kleines Team. Aber uns, wenn wir perfekt aufeinander abgestimmt, dann ist es egal, wer draußen spielt. Wichtig ist, wir tragen als kleines Team dazu bei, als Zahnrad im Prinzip, dass der Rest funktionieren kann. Voll. Weil nur wenn wir auf unserer Position funktionieren, sind die Spielzüge perfekt nachbildbar, ist alles im Fluss. Ja, nur dann funktioniert es im Prinzip. Das heißt, du gehst weg vom Individualthema und sagst, ich muss mal, sondern nein, wir müssen als kleines Team auch funktionieren. Dann ist es vollkommen egal, ob ich jetzt nach 10 Minuten ausgewechselt werde, nach 15 Minuten ausgewechselt wäre. Wenn ich in der Zeit alles perfekt gemacht habe und dann der Nächste die Leistung perfekt abruft und wir so aufeinander eingespielt sind, dass gar nicht auffällt, wer da steht, dann hat man ja wirklich so dieses Performance-Playbook dann erreicht. Ne? Also super schön zu sehen. Jetzt hast du ja auch, bist ja auch Geschäftsführer und TV-Experte. Was kannst du da so ein bisschen aus deiner Rolle mitgeben? Da hast du ja auch eher so die Rolle von außen, ne, auf den Sport zu gucken. Spiele zu analysieren, Spiele, Spielzüge, aber auch Spieler zu analysieren und auch die Gesamtsituation so ein bisschen anzuschauen, gerade als TV-Experte. Kannst du da was mitgeben, wo man sagt, das können sich Geschäftsführer, Unternehmer auch so ein bisschen mitnehmen, wenn man von außen so auf das eigene Unternehmen oder auf andere Unternehmen so ein bisschen draufschaut?
Ja, zuerst mal ist es da auch die Authentizität, die es braucht, sich nicht verstellen zu wollen, weil man jetzt in der Rolle eines Experten ist, sondern auch da gibt es eine gewisse Vorbereitung, auch da gibt es ein gewisses Know-how, was abgerufen werden darf, wenn man jetzt das Spiel sich anschaut. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Alfred Gislason jetzt aktueller Bundestrainer ist und ich in den letzten Jahren als TV-Experte ihn dann quasi analysiert habe oder sein Spielsystem natürlich auch selber in- und auswendig kenne und wir deswegen aber auch auf einem Level kommunizieren können, wo der Respekt untereinander da ist, wo das Verständnis auch füreinander da ist. Deswegen, es macht unglaublich viel Spaß, immer wieder da die Nationalmannschaft zu begleiten, jetzt auch wieder im kommenden Januar, oder wir sind ja schon im Januar, bei der Europameisterschaft in Dänemark, die jetzt bald starten wird für die deutsche Mannschaft. Und was kann man da mitgeben aus dieser Expertenrolle? Ich wollte diese Expertenrolle immer so angehen oder bin sie auch angegangen, wie ich als Spieler angegangen bin. Weil da bin ich auch in ein Neuland gekommen. So, als Spieler habe ich gesagt, ich möchte gerne besser werden von Spiel zu Spiel. Als TV-Experte habe ich mir das auch genommen. Ich wollte für jede Sendung wieder was an mir arbeiten. So habe ich tatsächlich mir auch da externe Hilfe mal geholt und habe so ein Kameratraining gemacht.
Ja.
Und jetzt kamen die damals in der Analyse und haben das damals mit Gerhard Delling, mein erstes wow. Länderspiel damals gehabt. Und dann wurde das analysiert und dann hat die mir immer die ganze Zeit gesagt, du machst das schon gut, du hältst das Mikro toll, du schaust den Moderator an, du bist da präsent am Tisch und so. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt gib mir mal die Sachen, an was ich arbeiten kann. Mhm. Ja, nee, du zeigst deinen Ehering, du stellst die Hand auf, du bist super Körpersprache. Mhm. Ich so, nee, ich bin Sportler ehemals, ich möchte gerne jetzt auch von dir Feedback bekommen, was kann ich denn besser machen? Mhm. Und dann hat sie zum Beispiel auch im Rhetorischen angefangen, zum Beispiel mit ich glaube. Wie oft sagen wir, auch Expertensicht, im Sport, achtet wahrscheinlich ab heute jeder drauf, welcher Experte oder Sportler immer wieder mit dem Satz anfängt, ich glaube, das Spiel war heute so und so, ich glaube, der Spieler XY. Und sie hat mir gesagt, das ist wegzulassen. Fang mit dem Substantiv deinen Satz an. Zum Beispiel der Spieler, die Mannschaft, der Trainer. Anstatt ich glaube, was ist das als Experte? Als Experte brauchst du Haltung. Ja. Halt, deine Meinung ist gefragt. Nicht ich glaube, es könnte. Nee, der Trainer hat heute so und so aufgestellt. Das Spiel lief in diese Richtung. Anstatt zu sagen, ich kannst du weglassen.
Ja.
Und dann hat die mir und damals als Coaching gesagt, wenn du von denen, und übrigens damals die Analyse von Gerhard Dellings erste Sendung war, ich habe 37 Mal, ich glaube, am Anfang gesagt. Weil aus Sportlersicht war das immer so ein Start in den Satz. Und da sagt sie, wenn du beim nächsten Mal einmal weniger ich glaube sagst, haben wir schon viel erreicht, dann ist es schon super. Es waren am Ende, beim nächsten Sendung waren es 4 Mal.
Wahnsinn.
Weil wir, auch typisch Sportler in der Feedback-Kultur, du willst besser werden, du hast die Einstellung dazu, ich will ja was an mir arbeiten. Und das sind Sachen, das war sowas, wo ich aus dieser Expertenrolle damals gelernt habe, ich möchte auch da weiterhin dran sein, nah dabei sein, kurze Sätze, Bogensätze, zum Punkt kommen, nicht noch ein Komma gedanklich setzen, um dann wieder abzuschweifen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und es ist vor allem deine Leidenschaft, nämlich du erzählst, glaube ich, authentisch darüber, was du siehst und was du verkörperst für diese Sportart und kannst dann aber auch mal eine Kritik äußern, weil du auch aus dem Fach kommst, weil du den Trainer kennst, weil du die Spieler kennst, weil du das Handballspielen an sich kennst. Deswegen, ich freue mich jetzt schon wieder auf den Januar, wenn wir in Dänemark die deutsche Nationalmannschaft begleiten.
Und unsere Zuhörer freuen sich mit Sicherheit auch drauf, die Kommentatoren dann auch mal genau zu beobachten. Und aber so ein kleines Detail, aber du sagst ja richtig, das ist Sprachhygiene, dieses immer an sich arbeiten. Jetzt könnte man ja oftmals meinen, naja, er hat es ja geschafft, er hat ja beruflich alles erreicht, im Sportlichen so und so. Was soll denn der noch an sich arbeiten? Na, der hat ja den Zenit. Aber diese Einstellung, und das finde ich so faszinierend, ich nenne es immer die 3 Ls, lebenslanges Lernen. Ne? Das ist das, was ich den Leuten auch immer mitgebe. Denkt nie, ihr seid gut genug. In dem Moment fangt ihr an, nicht nur schlechter zu werden, sondern auch für euch in gewisser Weise so ein bisschen Dinge aufzugeben. Ja? Diese Neugier, dieses sich immer wieder selber herausfordern, diesen Spaß zu entwickeln. Mal gucken, was ich heute noch besser machen kann. Ist es mir gelungen? Ist es nicht gelungen? Ah, das ist jetzt besser geworden, aber das nicht so, wie du sagst. Auf einmal hast du festgestellt, du hast bestimmte Worte verändert. Da ist, macht ja auch was mit einem selber. Du bist stolz auf einmal, sagst so, hey, die haben vorher schon tolles Feedback gegeben, aber jetzt habe ich es geschafft, dieses Quäntchen noch rauszuholen. Mhm. Ich habe noch was anderes hingekriegt. Also finde ich total spannend, auch da als Geschäftsführer, als Führungskraft, ob es im Vertrieb oder auch in anderen Bereichen ist, immer wieder sich selber so ein bisschen herauszufordern und sagen, ist das wirklich schon meine beste Leistung? Und das hat nichts mit Leistung als einziges hinzustellen, sondern den Spaß darüber zu entwickeln.
Ich nenne das Wort Begeisterung, was mir die ganze Zeit auf den Lippen total. Das, diese total. Begeisterungsfähigkeit.
Ja. Inneres Feuer, ne?
Das auch auszusprechen und das vorzuleben. Das spürt dein Gegenüber, das spürt dein Team, das spürt dein Unternehmen. Daher ein schöner Zusammenhalt.
Jetzt spreche ich in der nächsten Folge mit deinem Bruder Marcel. Hm. Und zwar auch so ein bisschen darüber, wie Unternehmen Top-Persönlichkeiten finden und entwickeln. Ne? So aus seiner Erfahrung heraus. Jetzt aus deiner Erfahrung im Spitzensport, welche Eigenschaften sollte denn eine Persönlichkeit mitbringen, um nicht nur ins Team zu passen, sondern Teams wirklich erfolgreich zu machen?
Wir haben gerade das Thema Wissbegierigkeit somit aufgenommen, oder? Ja. Zu wissen, man hat nie ausgelernt und man interessiert sich für etwas. Und das ist ja oftmals, und das habe ich übrigens auch in dem Zusammenhang von meinem Bruder sehr stark gelernt, als er nach seinem Studium bei verschiedenen Unternehmen war. Wir haben, glaube ich, von Haus aus gezeigt bekommen, was es bedeutet, Identifikation, also sich mit dem Unternehmen direkt zu identifizieren.
Ja.
Damals bei CVS Boko hat mein Bruder gearbeitet, dann ist er zu American Express. Ja. So, überall hat man dann den Fokus gehabt. Wir hatten dann, als er bei Amex gearbeitet hat, dann gleich die Kreditkartenausfüllung gehabt, als Geschenk. Was ich damit sagen will, die Identifikation aus dem Sport mit deinem Heimatverein, mit deinem nächsten Verein, die kann einfach, das kommt von dir. Die kommt nicht zu dir, sondern die Identifikation kommt von dir heraus, wissbegierig zu sein, interessierter an deinen Mitmenschen zu sein, an der neuen Unternehmen. Ja, ich wollte beim THW Kiel, als ich dort hingekommen bin, jetzt komme ich aus Obernburg am Main, vom Zweitligaverein, was durch die Familie geführt war, sehr familiennah, komme ich zum THW Kiel, Champions League Teilnehmer und du denkst, das ist so kühl und so weit weg und so. Nee, auch dieser Verein hat so einen Familienzusammenhang gehabt. Da gibt es natürlich auch gewisse Personen, die das vorgelebt haben. Sabine Holdorf-Schüss als Geschäftsstellenleiterin hat einen da so herzlich aufgenommen. Ja, die Gesellschafterkreis, da wurdest du aufgenommen als neuen Spieler. Das lag aber auch daran, dass du die Signale gezeigt hast, wer ist denn auf der Geschäftsstelle, wer ist denn der Hausmeister, wer ist denn der Zeugwart, wer ist denn, wir haben uns einfach, und das ist eine DNA, die hat, glaube ich, die Familie Klein auch wieder da von Haus aus vorgelebt bekommen.
Ja.
Wir identifizieren uns direkt mit dem, wo wir uns anstellen, wo wir uns für begeistern. Und daher kann ich nur sagen, das finde ich super, super dankbar und super wertschätzend, dass ich das so vorgelebt bekommen habe. Weil ich habe ja vorhin davon gesprochen, was mein Papa als Abteilungsleiter im Verein vorgelebt hat. Aber dann auch für die 75-Jahr-Feier im Keller die Pappmaschinen auszuschneiden oder die Luftballons vorzubereiten. Mhm. Ja, das sind einfach auch Machergene und alles im Ehrenamt. Das war, ich hoffe, ich habe jetzt zum Schluss nicht so alles verwurschtelt, aber die Message ist da.
Total.
Wissbegierigkeit, Offenheit, auf Leute zuzugehen, sich zu committen mit dem Unternehmen, wo ich jetzt für brenne am Ende wieder.
Ja, du hast ja ganz viele Aspekte vorhin auch schon genannt. Das Thema Mut, so eine gewisse Unerschrockenheit, eine Empathie zu haben außenrum. Auf der anderen Seite Disziplin an den Tag zu legen, entschlossen zu sein und eben diese Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, immer wieder an sich selber zu arbeiten. Also finde ich hochspannend auf jeden Fall. Wenn wir gerade über das Thema Ehrenamt sprechen, du engagierst dich ja ganz stark für Kinder und Jugendliche auch. Warum bist du so überzeugt davon, dass gerade Kinder und Jugendliche Vorbilder brauchen? Und was treibt dich da an? Ich meine, du hast ja mit dem Hamburger Campus wirklich was Großartiges geschaffen und bist ja da, wir haben uns vorhin ja ausführlich unterhalten, auch dabei noch ganz andere Dinge zu initiieren. Ja. Was treibt dich da an?
Also die Gemeinnützigkeit, die wir mit dem Handballcampus gegründet haben, 2021, was jetzt dann auch dieses Jahr 5 Jahre alt wird, ist, Kinder zu mehr Bewegung zu begeistern. Und wenn du mich fragst, was es ausmacht, Warum geht man in dieses goldene Lernalter, da wo der Schwamm im Kopf noch offen ist, da wo noch alles, wo man noch was mitgeben kann den Kindern, die lernen, die haben ein unglaubliches Lerntempo. Ja. Und wenn da die Bewegung, die so wichtig ist in unserer Gesellschaft, in unserem, für unser weiteres Leben, wenn wir da Angebote schaffen, die Schulen unterstützen, in die Kindergärten reingehen, das Ballspielen damit reinnehmen, die Begeisterungsfähigkeit unserer Coaches, die wir ja mittlerweile haben, bei uns können auch FSJler ein freiwilliges soziales Jahr machen, um die noch nicht wissen, wo sie in ihrem Karriereweg hinwegen, wollen wir erst studieren gehen, aber nee, man kann auch mal im Vereinsleben und bei uns bei der beim gemeinnützigen Handballcampus versuchen auch da seine nächsten Schritte zu gehen und diese Entwicklung von jungen Menschen, die gerade ihre Schule absolviert haben, das ist auch ein super, ich sage jetzt mal, Beiwerk, wie die sich entwickeln in der Verantwortung, vor einer Klasse am Ende eines Schuljahres zu stehen, um die Kinder zu bespaßen oder um denen was vorleben zu können. Da muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir mittlerweile bis zu 1000 Kinder pro Woche bewegen. Wahnsinn. An Münchner Grundschulen und Kindergärten. Wir machen Ferienbetreuung, wir machen Sportangebote und das mit einem Team, was diese... Wir haben ja eine Giraffe als Maskottchen, was immer auf gewaltfreie Kommunikation, auf wertschätzende Kommunikation aus ist. Weil da schaffst du Begeisterung bei Kindern. Die wissen alle nicht, dass ich 2007 Weltmeister geworden bin. Aber wie schaffst du...
Da gab es die meisten ja nicht.
Genau, das kommt noch hinzu. Aber da, wie schaffst du denn dann leuchtende Kinderaugen? Indem du auf Augenhöhe denen dich begegnest, indem du ihnen diesen Esprit, diese Begeisterung vorlebst. Und dann geht ein Kind nach Hause und sagt, wie, heute schon das Training vorbei? Morgen komme ich wieder und ich bringe noch jemanden mit. Das ist Erfolg von jungen Trainern. Und das möchten wir gern vorleben. Da möchten wir eine große Gemeinschaft bilden, die noch viele, viele Kinder bewegt.
Total spannend. Und wenn ihr da draußen ihn oder bei unterstützen wollt, dann connectet euch gern mit ihm über alle möglichen Kanäle. Er ist ja über ganz viele Kanäle erreichbar.
Sehr gern.
Schaut euch auch mal den Handballcampus München an. Schaut euch an, was diese GmbH da alles auf die Beine gestellt hat schon und wo ihr vielleicht auch als Unternehmen noch anknüpfen könnt und wo ihr noch unterstützen könnt. Ich finde es eine großartige Sache, wenn man das erlebt. Wir werden nachher auch die Giraffe und so ein paar Kleinigkeiten als Fotos mal mit reingeben, damit ihr eine Idee davon habt und werden auch logischerweise die Verlinkung vornehmen. Gibt's denn abschließend so einen wichtigen Impuls, den du Führungskräften mitgeben möchtest, wo du sagst, so, da möchte ich euch ermutigen zu, oder das ist, diesen Impuls möchte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen?
Ich bin immer bei so, da ich lasse das Bauchgefühl in dem Fall raus, indem ich sage, dass die Trainer und die, die mir was mitgegeben haben auf dem Weg, haben das immer authentisch vermittelt. Die haben das auch aus einer gewissen Form ehrlich. Die gewisse Ehrlichkeit, die gehört in diese Kommunikation dazu. Und wenn man das, wenn das jeder da draußen auch sich reflektiert und sagt, habe ich jetzt heute dieses ehrliche Feedback und habe ich das auch gut vermittelt bekommen an mein Gegenüber, dann glaube ich, kommt das bei dem anderen auch an und dann kann er damit auch was anfangen.
Was für ein Gespräch. Erstmal Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, lieber Dominik. Das war, also der Austausch war mehr als bereichernd und spannend. Ich glaube, unsere Zuhörer konnten eine ganze Menge mitnehmen. Und in der nächsten Folge vertiefen wir genau das Thema ja nochmal. Wir sprechen dann mit Dominiks Bruder Marcel Klein über die Kunst der perfekten Besetzung. Denn im Sport wie im Management gilt, mit den richtigen Menschen gewinnt man Spiele und Märkte. Und wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Impulse für den persönlichen Führungsalltag, dem empfehle ich doch einfach mal, sich auf LinkedIn persönlich mit uns zu vernetzen und so auch unseren wöchentlichen Entscheiderimpulsen auch zu folgen und auch so ein bisschen die Arbeit von Dominik und dem, was er auch im Ehrenamt macht, so ein bisschen ja zu verfolgen und zu gucken. Und vielleicht kann ja der ein oder andere da draußen noch ein bisschen an Unterstützung gewähren, was uns persönlich natürlich sehr freuen würde. Dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank.
Wahnsinn,
vielen Dank. War richtig toll. Ja, hat richtig Spaß gemacht. In dem Fall gute Zeit. Mach's gut.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao. Tschüss.